Ach, das erste Mal wieder Podcast zu dritt.
Schön.
Oh, ich habe mein Getränk vergessen.
Ja, Pech gehabt.
Ja, ist auch egal.
Dann brechen wir ab. Dann machen wir es einen anderen Tag.
Ja. Da fällt er halt aus diese Woche.
Okay.
Wir beim GameStar Podcast verstehen uns ja als Podcast as a Service. Jede Woche bekommt ihr eine frische Folge als DLC, die Server bleiben online und die Akteure jung und vital. Viele sogenannte Service-Games kopieren unser Erfolgsmodell, wollen ein Spiel stets mit neuen Inhalten versorgen, aber es gibt natürlich nach wie vor das alte Modell. Ein Spiel bietet eine abgeschlossene Erfahrung und irgendwann kommt eine Fortsetzung und dann vielleicht noch eine und irgendwann ist man dann bei FIFA. Ich muss wahrscheinlich niemandem mehr sagen, dass es haufenweise schlechte Fortsetzungen gibt. Leider häufig von ursprünglich ziemlich guten Vorgängern. Wir wollen heute die unserer Meinung nach schmerzhaftesten Fälle diskutieren, aber weil wir uns auch als lebensbejahender Podcast-Service verstehen, sprechen wir natürlich ebenso über besonders gelungene Fortsetzungen und philosophieren, was so ein herausragendes Sequel überhaupt braucht, um, naja, herausragend zu sein. Passend dazu habe ich mir natürlich herausragende Kollegen ans Mikro geholt. Zu meiner Rechten der kostenlose Totenbeschwörer-DLC Maurice Weber.
Das mit dem lebensbejahend hast du mir nicht vorher gesagt. Das war nicht abgemacht.
Ja, das ist quasi der Part, den du nicht bringst.
Ja, dann haben wir ja unseren lebensbejahenden Kollegen hier zu deiner Linken.
Ja, zu meiner Linken, der hervorragende dritte Teil von Michael Graf.
Freude, Freude, hallo. Was für eine schöne Einleitung.
Dankeschön, Dankeschön. Jetzt haben wir den ganzen Tag gekostet, das zu schreiben. Aber ich bin einfach so froh, dass wir mal wieder zu dritt hier sitzen. Ja, das ist ja jetzt eine ganze Weile nicht gewesen, weil ich im vergangenen Monat auch irgendwie immer was hatte mit Gamescom.
Weil du immer keinen Bock auf uns hattest. Ne? Nenn das Kind doch beim Namen. Ständig saßen wir hier, haben deiner geharrt. Und hast du gehört, wie Peter mich immer unterwandert hat, ne? Als er für dich Ersatz gemacht hat? Ich habe deine positive Präsenz sehr vermisst.
Das heißt, dir wurde widersprochen.
Mir wurde widersprochen, mehrfach.
Das machen wir hier natürlich nie.
Ja. Nein,
weißt du.
Ja, aus Prinzip auch manchmal. Ja. Ich kann nicht verstehen, woher das kommt. Ich finde, wir setzen in der Konstellation jetzt ja auch schon ein Metathema für diese ganze Folge. Denn alle Leute, die diese Folge jetzt hören, werden sagen, Mensch, mal wieder die drei zusammen, die das Ganze angefangen haben. Was für eine würdige Fortsetzung dieses Podcasts.
Völlig richtig.
Ja. Und wir machen im Prinzip Fanservice. Ja? Die Leute bekommen das, was sie im Vorgänger schon toll fanden, halt nochmal.
Ja, einfach nochmal.
Auch nicht irgendwie verbessert oder sowas, weil das wäre ja Aufwand und wir waren schon perfekt. Wir machen einfach wirklich genau das Gleiche nochmal. Fällt euch dann, gab es mal Spielefortsetzungen, die das gemacht haben, also die wirklich mehr oder weniger einfach exakt mehr vom Gleichen waren?
Gute oder schlechte?
Weil es kommt ja darauf an, ob das Original gut oder schlecht war.
Ja, ich meine, es gibt ja haufenweise gute und schlechte Fortsetzungen. Das nur als Klammer. Ja, wir reden hier so auch so ein bisschen über Fälle, die uns persönlich betreffen. Aber tatsächlich, das ist was, worüber wir später vielleicht noch reden, weil das eine von den Fortsetzungen ist, über die ich unbedingt reden will. Also ich will eigentlich über Metal Gear Solid 2 reden, aber Metal Gear Solid 3, das war eigentlich zwar kein Spiel, das alles genauso gemacht hat wie der erste Teil, aber das war ein Spiel, das den Leuten in einer neuen Umgebung genau das gegeben hat, was sie am ursprünglichen ersten Teil so geil fanden, mit halt diversen Erweiterungen, nachdem der zweite Teil ihnen genau das nicht gegeben hatte, was sie cool fanden. Und lustigerweise sagen ja bis heute die meisten Leute, dass Metal Gear Solid 3 der beste Teil war. Also da hat es zumindest funktioniert, dass Kojima, der das eigentlich nie macht, hingeht und sagt, ich gebe den Leuten jetzt mal, worauf sie Bock haben, und dann haben sie alle gefeiert.
Ja, bei mir ist es so ähnlich mit Assassin's Creed Brotherhood und Revelations, weil Assassin's Creed 2, darüber sprechen wir auch noch vielleicht, ne, so die großen Fortschritte gemacht hat für die Serie. Aber für mich ist Brotherhood der beste Serienteil, weil ich Rom so gerne mag. Weil das hat all das genommen, was Assassin's Creed 2 gut gemacht hat und es nach Rom versetzt, in die bestmögliche Stadt für ein Assassin's Creed, wie ich finde, überhaupt eine tolle Stadt. Und damit war ich schon glücklich. Ja, also die Ansprüche sind niedrig, das gleich mal hier
ist,
gesetzt.
Ist ja sehr, sehr wenig ehrgeizig, was du hier nennst. Ne? dann fange ich doch mal mit bisschen weitgreifenderen Fortsetzungen an. Ja. Für mich sind die beeindruckendsten Fortsetzungen sind die beiden Witcher-Teile, Witcher 2 und Witcher 3, weil ich kaum eine Serie kenne, die so eine fast schon absurde Entwicklung durchgemacht hat in drei Spielen von so einem komischen Indie-Oldschool-Klotz mit sehr viel Charme, aber trotzdem einem Klotz zu dem AAA-Genre-Maßstab, der gesamten Welt zu werden. Also soweit ich weiß, hat sich ja in Witcher 3 trotzdem noch nicht so gut verkauft wie in Skyrim oder sowas. Aber jeder sagt, wenn, egal auch in welchem Bereich, gutes Rollenspiel, Story ist Witcher 3 der Maßstab, Open World ist Witcher 3 der Maßstab. Und das finde ich, der Funke war vielleicht im ersten Teil da, wenn du das damals den Leuten gesagt hättest, so in 10 Jahren wird sich BioWare an denen messen lassen müssen und nicht umgekehrt, hätte dir kaum einer geglaubt.
Das stimmt. Vor allem, weil der Release-Rahmen vom ersten Witcher ja alles andere als glücklich war. Also bei wie vielen, sag ich mal, mehr oder weniger unbekannten Produktionen, die so verbuggt rauskommen, dass ein halbes Jahr später eine Enhanced Edition erscheinen muss, bei wie vielen solchen Wackelkandidaten kann man so eine Entwicklung festmachen? Also ja. Witcher hatte ja wirklich einen schlechten Start und es war auch noch ein sehr, sag ich mal, es war halt wirklich ein Spiel von einem Studio, das sowas noch nicht gemacht hat und das hat man auch gemerkt. Und ja, mit Witcher 2, Witcher 3, ich spiele ja gerade Witcher 2, von daher nehme ich das gerade alles mit. Ich finde es ganz lustig, Maurice und ich diskutieren da auch häufiger drüber, dass The Witcher 2, wenn man das jetzt so einige Jahre später spielt, dann merkt man schon, dass sie da einige von den damaligen Trends mitgenommen haben, wie zum Beispiel die Quicktime-Events und diese actionlastige Inszenierung, die der erste Witcher hatte ja auch schon einen sehr lauten Start mit dieser Schlacht um Kaer Morhen. Mhm. Aber das war natürlich alles andere als beeindruckend, weil die Technik einfach nicht da war. Und in The Witcher 2 hast du ja am Anfang diesen Sturm auf die Burg. Und das hat mich zwar an den ersten Teil erinnert, war aber natürlich durch die Technik so viel beeindruckender. Also was für ein Sprung es allein an dem Anfang zwischen den beiden Spielen gibt, ist ziemlich beeindruckend, finde ich.
Ja. Ja. Wobei CD Projekt ja vielleicht auch in dem Fall einfach kompakter die Entwicklung mitgemacht hat, die viele klassisch große Studios ja auch genommen haben über die Jahre hinweg, wie zum Beispiel in BioWare, was ja auch mit irgendwelchen obskuren Mac-Spielen angefangen hat. Und da hätte auch keiner gedacht, Mensch, das sind die, die später mal herausragende, genreprägende Rollenspiele machen werden.
Stimmt.
Und bei CD Projekt ist es halt alles in einem kürzeren Zeitraum passiert und nur auf eine Serie bezogen, weil was anderes haben sie ja auch noch nicht gemacht. Ja,
und halt irgendwie auch noch ein bisschen in der neueren Zeit, finde ich. Weil wenn du sonst von solchen Studios sprichst, finde ich es meistens so, die sind mit der Spielebranche gewachsen. Also BioWare war damals viel kleiner, als es heute war, aber es lag auch daran, dass die ganze Branche viel kleiner war als heute. Mhm. CD Projekt hat ja schon angefangen, als es schon die BioWares und Bethesdas dieser Welt gab und hat es dann trotzdem in vergleichsweise kurzer Zeit geschafft, in dieses Pantheon einzudringen und sich einen Platz nicht nur darunter, sondern fast schon an der Spitze zu nehmen, wo sonst Firmen sind, die halt irgendwie seit 20 Jahren da rumwursteln und angefangen haben, noch vor der Ära der 2D-ISO-Rollenspiele. Also das fand ich halt das Faszinierende daran und die Leistung. Und ich finde aber eben auch, es ist durchaus eine interessante Betrachtung, weil sich derweil ja auch das Gameplay der Serie sehr drastisch verändert hat. Also Witcher 3 hat ja in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr so viel mit Witcher 1 zu tun. Es ist zum Beispiel allein ein direktes Kampfsystem, wo du wirklich daneben schlagen kannst und nicht einfach auf den Gegner klickst und dann im rechten Moment die Rhythmusmaustaste hämmerst. Weil ich fand ja das Kampfsystem von Witcher 1 unsäglich, da bin ich, glaube ich, einer der wenigen. Aber ich habe auch nie ganz kapiert, ob man das jetzt aus der ISO-Perspektive oder von hinten spielen soll, weil von hinten war es nicht spektakulär genug und aus der ISO-Perspektive war es nicht taktisch genug. Ich habe es halt aus der ISO-Perspektive gespielt, weil es war ja die Neverwinter Nights Engine, also habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich das, was sein soll. Ich glaube, da bin ich auch wieder einer der wenigeren, aber Witcher 3 ist ja ein komplett anderes Spiel eigentlich im ganzen Gefühl. Es gibt Dinge, die übernommen wurden, wie Tränke und sowas, aber mechanisch ist relativ wenig übrig geblieben vom ersten Teil. Und trotzdem, und es war in dem Fall, das kann ja oft total daneben gehen. Ich meine schon mal vor, wenn jetzt, man sieht es ja gerade, wenn BioWare immer mehr Richtung Third-Person-Action geht, das finden nicht alle geil, weil es auch nicht geil ist, weil es scheiße ist, aber bei Witcher hat es funktioniert.
Ja. Ich finde halt, CD Projekt hat, glaube ich, sehr gut identifiziert, was die Leute am ersten Witcher mochten. Und das eben in den zweiten und den dritten Teil genommen und fortgesetzt. Es waren eben nicht zwangsläufig die Mechaniken, das Kampfsystem und solche Dinge, sondern es war die Story, die Charaktere, die Welt. Das hat das für die Leute magisch gemacht, die Entscheidungen, die Quests und solche Strukturen. Und das haben sie eben dann weiterentwickelt und fortgesetzt. Und was du auch gerade angesprochen hast, Maurice, Spiele, die bei sowas scheitern, gute Fortsetzungen zu machen, da habe ich oft das Gefühl, da haben die Entwickler oder zumindest vielleicht auch die Publisher nicht so ganz durchdrungen, was die Leute daran gut fanden. Und dann werden die falschen Dinge weiterentwickelt. Ja, man spart zum Beispiel bei einer Story und geht aufs Gameplay in einer Serie, wo die Story das ist, was die Leute am meisten interessiert oder umgekehrt. Das Gameplay ist das Entscheidende und dann wird was ganz anderes in den Fokus gerückt, ja, oder ein Genre wird weiterentwickelt. Man hat diese Diskussion ja gerade bei Assassin's Creed im Moment mit Odyssey und auch schon Origins, sogar sehr, sehr ja, harsch in der Community. Also das Spiel kommt zwar, Origins kam ja auch bei uns bei den GameStars sehr gut an, aber trotzdem gibt es so viele Leute, die sagen, dass diese Veränderung hin zum Rollenspiel, das jetzt auch mit der griechischen Antike, eigentlich mit Assassinen und Templern und diesem ganzen Kram gar nichts mehr zu tun hat, dass das überhaupt nicht ihr Assassin's Creed ist. Und da bist du nämlich genau in der Diskussion drin, was muss eine Fortsetzung mitbringen und was darf eine Fortsetzung neu machen, um als Fortsetzung zu gelten. Und ab wann brichst du einfach komplett damit und bist eigentlich noch dem Namen nach Teil dieser Serie?
Ja, eine Serie, die für mich da ein bisschen eine ähnliche Entwicklung genommen hat wie The Witcher, auch über einen ähnlichen Zeitraum, ist Warcraft. Ja, wenn man sich das erste Warcraft anguckt, 1994, das war halt ein Dune 2-Klon mit ein bisschen anderen Einheitentypen. Ja, Menschen gegen Orks, keine großartige strategische, taktische Tiefe, weil eh beide die gleichen Einheiten hatten, nur die Zaubersprüche waren anders. Dann kam zwei Jahre später Warcraft 2, das war dann schon ein bisschen upgegradet, dann gab es plötzlich Schiffe, die Einheiten haben sich ein bisschen mehr unterschieden, aber immer noch nicht so großartig.
War immer noch ein recht primitives RTS.
So ja, genau, aber ist, ja. Sie haben halt dann den Kriegsnebel haben sie dann erfunden tatsächlich, ja, den es ja heute sozusagen als Standard gibt im Echtzeitgenre. Und Seeschlachten, Flugeinheiten, also so ein bisschen eine Evolutionsstufe draufgesetzt. Und dann haben sie gedacht, so, jetzt mal richtig, ja, und dann haben sie Warcraft 3 gemacht. Und Warcraft 3 ist vor allem insofern bemerkenswert, dass es nicht nur auf dieser strategischen Ebene, also spielmechanischen Ebene, verbessert wurde und vielfältiger geworden ist, aus vielen Dingen, die sie aus StarCraft gelernt haben, natürlich mit den unterschiedlichen Völkern, sondern dass es auch das genommen hat, genau, was für viele der Kern war an Warcraft, nämlich das geniale Setting und dieses Setting und das Universum weiter ausgebaut. Weil du hattest ja schon in Warcraft 1 im Handbuch coole Stories, die da erzählt wurden über Medivh und wie er die Orks über das dunkle Portal in das Land der Menschen geholt hat und dass da die Dämonen ihm was eingeflüstert haben. Aber es waren eben nur so Fragmente. Das war nur so ein bisschen ein Hintergrund für Viecher, kleine Männchen, die sich die Köpfe gegenseitig einkloppen auf diesem Pixel-Schlachtfeld. In Warcraft 2 wurde es dann langsam ein bisschen mehr. Dann kam irgendwie das Grab von Sargeras dazu als großer alter Oberdämon. Und du hast langsam gemerkt, hey, in diesem Universum steckt Tiefe. Ja, da gibt's auch Charaktere plötzlich, wie die Aleria, diese Bogenschützin, Lord Lothar, der irgendwie von den Orks ermordet wird. Den Blackhand, diesen Ork-Häuptling und ja, okay, das fanden die Spieler irgendwie cool, auch in der Kampagne, da ging es nicht nur im Multiplayer, auch die Kampagne war da megamäßig wichtig und dann haben sie gesagt, gut, Freunde, ja, ihr mögt Charaktere, ihr mögt ein Universum mit Tiefe, dann hauen wir halt in Warcraft 3 in die Vollen und erzählen halt über vier Kampagnen hinweg eine richtig, und da passt das Wort, finde ich, epische Geschichte mit wirklich vielen coolen Charakteren, mit Wendungen, mit, ja, einfach dem, was zu so einem Fantasy-Universum dazugehört. Und Plop war es eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Also ich finde, das greift genau, stößt genau in das Horn.
Und bauen halt aber auch noch, in dem Fall, es war ja nicht nur, dass sie das Setting betont haben, sie haben auch darum ein völlig neues Spielkonzept gebaut, das es davor gar nicht gab in Warcraft, nämlich dieses ganze Halbrollenspiel-Ding, das Helden mit Inventar und du hast im Grunde extrem kleine Armeen, aber dafür eben micromanagst du jeden Einzelnen mit zwei, drei Fähigkeiten. Das gab es ja auch in Warcraft 2 überhaupt nicht.
Ja.
Also da hatten vielleicht Todesritter mal aktive Fähigkeiten, aber das war es auch fast schon wieder. Und ja, war eine tolle Fortsetzung, war eins der besten RTS aller Zeiten, das trotzdem das Genre dann mehr oder weniger getötet hat, weil es das MOBA, die Tower Defense und WoW gespawnt hat, die dann alle erfolgreicher waren.
Ja, schade.
Also good job, Blizzard. Ne? Streng genommen eigentlich eine ziemlich grässliche Fortsetzung nach dem Maßstab.
Ja. Aber es zeigt auch ein bisschen, was ihr gerade angesprochen habt, wie weit kann man gehen, auch mit Neuerungen? Es gibt ja diese alte Sid Meier-Regel, der ja gesagt hat, eine Fortsetzung muss irgendwie 33% Altbekanntes haben, 33% Verbessertes und 33% wirklich Neues. Ne? Also diese komische dritte Regel. Ich habe ihn dann gefragt, was ist eigentlich das restliche Prozent? Und er so, guter Punkt eigentlich, ne? Bugs?
Ja, nee, keine Ahnung. Selbst Spiele-Erfinder-Genies haben halt nicht alle Antworten.
Das war sehr schön. Und bei Warcraft 3 war es ja ursprünglich auch geplant, die Schraube noch weiter zu drehen in diese Rollenspielrichtung und noch viel mehr die Helden zu betonen und diesen Echtzeitstrategieteil zurückzunehmen, sodass dann Einheiten auch nicht wirklich, so man es jetzt kennt, auch aus Warcraft 3 rekrutiert werden konnten, sondern irgendwie von den Helden angeheuert in Tavernen. Ja, ja, das war so die allerersten Versionen waren tatsächlich mehr oder weniger Warcraft-Rollenspiele. Also schon aus so einer Strategiespielperspektive mit dieser isometrischen Kamera, aber mit enorm hohem Rollenspielanteil. Und den haben sie dann aber über die Version hinweg immer weiter runtergeschraubt, weil sie selbst gemerkt haben, das ist nicht mehr die Seele von Warcraft. Die Seele von Warcraft, gameplaymäßig, ist trotzdem immer noch, ich möchte aus der Vogelperspektive auf kleine Männchen gucken, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Dass dann ein starkes Heldensystem dazukommt, ist halt genau noch vielleicht diese 33% Neuerung, die wir akzeptieren, aber es ist halt nicht so umkrempeln, wie es ursprünglich hätte sein sollen.
Ja, schade, dass sie mit dieser Rollenspiel- und Warcraft-Idee danach nichts Interessantes mehr gemacht haben.
Ja. Also, sie haben ja dann sogar in Frozen Throne, in dem Add-on zu Warcraft 3, gab es ja diese Ork-Kampagne, die sehr rollenspielmäßig war. Und da haben sie ja dann tatsächlich so ein bisschen mehr das umgesetzt, was sie ursprünglich für Warcraft 3 wollten. Ja, und dann dieses komische andere Ding.
Ja, da kam ja auch dieses MMO-Ding da. Ich vergesse den Namen immer.
Ja, es ist auch, glaube ich, MMOs setzen sich, glaube ich, nicht durch. Jeden Moment. Dieses Jahr auf der BlizzCon werden sie Warcraft 4 ankündigen. Wartet es noch.
Natürlich.
Ich finde, es gibt auch noch ein zweites interessantes Beispiel, das ich immer faszinierend fand aus Fortsetzungstheorie-Punkten, nämlich Dawn of War 2, das im Grunde immer noch ein Strategiespiel war, aber ein komplett anderes als der erste Teil. Weil der erste Teil ein relativ klassisches RTS eigentlich war. Der hatte schon seine eigenen Sachen so mit Moralsystemen und diesen Punkten und so, aber es war Basisbau, große Armee ausheben, auf den Gegner hetzen, mehr oder weniger. Und Dawn of War 2 hatte plötzlich eine Kampagne, die mehr oder weniger ein Koop-Diablo war, nur halt mit Gewehren und auch mit Schwertern. Und im Skirmish hattest du auf einmal Company of Heroes. Du hattest keinen Basisbau mehr, du hattest viel kleinere Armeen. Da war ein Panzer, hat irgendwie schon irgendwie ein Fünftel deiner Punkte belegt. Und es ging total darum, dich von Deckung zu huschen. Es gab im Einser auch Deckung, aber es war halt so ein komplettes Flussbett, wo du dann nicht so gut geschützt bist oder sowas. Oder riesige Krater und nicht jeder einzelne Space Marine huscht von Mauer zu Mauer oder sowas. Das Faszinierende hieran fand ich halt, das war auch fantastisch. Ich habe es komplett gegenteilig gespielt wie das erste. Im ersten habe ich fast keine Kampagnen gespielt, weil ich diese storylosen Add-on-Feldzüge vor allem total doof fand, wo du einfach nur Gebiete eroberst. Und im Zweier habe ich dann fast nur Kampagne gespielt, weil die Skirmishes mit ihren Winzgefechten fand ich doof, aber die Kampagne hat das für mich mit coolem Rollenspiel und Koop wettgemacht. Da habe ich auch den Last-Stand-Modus gerne gespielt, wo du immer einen Helden in so einer Arena gespielt hast. War letztlich eine gelungene und auch nicht gelungene Fortsetzung, weil hinterher, Dawn of War 3 ist ja nun im Beweis der Geschichte leider keine gelungene Fortsetzung gewesen, hatte aber auch die kaum mögliche Aufgabe, die Fans beider Teile zu vereinen, weil ich bin immer davon ausgegangen, so, wünschte mir dann doch Dawn of War 1 irgendwie zurück und dachte, das würden die meisten so sehen, war aber gar nicht so. Es gab sehr viele, die auch gesagt haben, wie, was, jetzt kann ich mich nicht mehr hinter jeder Mauer verstecken und so, es gibt kein nuanciertes Deckungssystem mehr und völliger Quatsch, und andere sagen wiederum, wie, es gibt wieder Helden, aber Helden fand ich doch doof. Und da hat sich die Serie, hat sich so sehr aufgespalten, dass zwar der zweite Teil noch erfolgreich war, aber ein dritter es extrem schwer hatte, einen Weg vorwärts zu finden.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein tatsächlich sehr gutes Beispiel dafür, wie man eine gute Fortsetzung macht, es seiner Serie damit aber gleichzeitig schwerer macht.
Ja.
Ich war ja damals auch in Vancouver, als sie Dawn of War 2 angekündigt haben bei Relic. Und ich weiß auch noch, wie wir auch da saßen. Der Heinrich Lienert war noch mit dabei und so sagten, was ist denn das jetzt? Ja, ja. Das ist doch nicht Dawn of War. Ja, also es ist schon irgendwie Dawn of War, aber wo wollen die denn damit hin? Ja, wie sollen das dann weitergehen? Und tatsächlich ein so anderes Spiel zu machen, war schon mutig. Natürlich aus diesem getrieben damals, aus dieser Angst, dass klassische Echtzeitstrategie nicht mehr funktioniert. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sie einfach beim alten Dawn of War Rezept geblieben wären. Ob sie dann heute noch so ein bisschen kultmäßig drauf wären wie Total War, ja, was ja zwar auch so seine Aussätze hat in letzter Zeit, also finde ich, du findest sie gut in Total War Warhammer, ein bisschen die andere Richtung, die sie da gegangen sind. Aber was ja zumindest an sich als Serie noch funktioniert, ja, ist spannend.
Ich kann mir vorstellen, dass es so schwierig ist, in einem Genre wie Echtzeitstrategie, das so unter Druck ist, auch gute Fortsetzungen zu entwickeln. Also ich glaube, es gibt Genres, da ist es deutlich leichter, wenn, sage ich mal, der Trend und die Außenwahrnehmung auf deiner Seite ist. Aber bei Strategiespielen, die jetzt rauskommen, da musst du eben nicht nur deiner Serie treu bleiben, sondern auch irgendwas bewerkstelligen, das die ganzen Leute reinzieht, die sich vorher nicht dafür interessiert haben. Das stelle ich mir halt unheimlich schwierig vor. Außer man ist Blizzard, dann kann man eigentlich machen, was man will.
Aber das ist ein sehr guter Punkt. Also auch zum Beispiel, wenn du ein neues Assassin's Creed machst oder sowas, die erfinden jetzt auch vieles neu, haben auch, aber lange Zeit mussten sie das nicht tun. Ich meine, sie müssten es wahrscheinlich auch jetzt noch nicht machen, weil man sagen kann, die Leute wollen immer noch prinzipiell Action-Adventures, sie wollen Open-World-Spiele, sie wollen sehr viel von dem, was Assassin's Creed bietet. So, es ist mehr ein Luxus, das neu zu erfinden, dass man sagt, wir wollen vielleicht auch von diesem Image weg der Serie, die jedes Jahr das Gleiche macht oder sowas. Während natürlich, wenn du ein RTS fortsetzt, ist genau was du sagst. Du hast auf der einen Seite die bestehenden Fans, die darfst du auch nicht vergraulen, weil dein Genre hat nicht mehr so viele Fans. Wenn du was machst, was keiner von den bestehenden Fans toll findet, dann wird es deutlich schwerer, aber gleichzeitig kannst du auch nicht bei denen nur bleiben. Ja. Und wir haben ja Ich meine, es ist fast nie geglückt, leider, aber ich kann auch verstehen, warum, es lässt sich leicht sagen, warum lernen die Entwickler nicht raus, aber der ökonomische Druck geht ja nicht weg. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren ja extrem viele komische RTS-Auswüchse. Dawn of War 2 war ja einer der besseren, also war ja wirklich ein gutes Spiel, aber sehr viele Ideen, das RTS-Genre zu retten, sind ja komplett in die Hose gegangen.
Bei Halo Wars 2 haben wir es ja auch damals noch viel durchdiskutiert, dieser Ansatz mit dass du diesen Multiplayer-Modus hast mit den Sammelkarten, die man dann irgendwie auch, wo man neue Sammelkarten bekommen kann, der extrem kurz ist, extrem kurze Matches und du spielst so eine Art Hardpoint, wo du einzelne Punkte halten musst. Also da hast du sehr gemerkt, die lassen sich von MOBA, aber auch von, sag ich mal, strategiefremden Multiplayer-Trends inspirieren, um da so einen Mix zu schaffen aus einem unheimlich schnellen Multiplayer, aber in einem Strategiespiel. Hat dann auch nicht funktioniert. Also ich meine, auf der Xbox wird Halo Wars 2 durchaus gespielt, aber natürlich lange nicht in einem Maß, dass man sagen kann, das war jetzt ein unfassbarer Erfolg und hat Strategie auf den Konsolen und auch für Halo Wars wiederbelebt. Fand ich ein ganz kurioses Experiment.
Ich spiele es gerade auf der Xbox.
Ja?
Ja, mit zunehmend fluchend, weil mit dem Controller ist es einfach schrecklich. Naja.
Ja, ich habe letztens bei YouTube, müsst ihr mal schauen, gibt es Videos, wie jemand gegen den Top-1-Platzierten weltweit in Halo Wars antritt. Und das mit dem Controller, das guckt sich so ganz interessant. aber das nur nebenbei. So, und ich bin froh, dass ich heute hier bin, weil dann kann ich euch jetzt ein bisschen von der Strategie wegziehen.
Denn nein,
du willst, immer noch über Strategie reden. Maurice, hast du nie genug von Strategie?
Nein, ich wollte nur kurz zum Abschluss nachschieben, das finde ich bei Dawn of War was ganz Ähnliches, wie was ihr bei Warcraft gesagt habt, auch galt natürlich. Das Herz ist zum Teil auch das Universum gewesen. Das ist auch ein Grund, warum ich auf jeden Fall es mir Dawn of War 2 geholt habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist alles irgendwie nicht so gameplaymäßig, was ich geil finde. Aber es ist immer noch eine Warhammer-Strategie-Sache. Ne? Ich finde das Szenario geil, die Grafik ist jetzt viel geiler als vorher, ist viel besser umgesetzt. Ist auch leider was viele Strategieserien so nicht unbedingt haben. Also im Gegenteil, Age of Empires 3 zum Beispiel hat dann gesagt, wir machen weiter in der Geschichte und hat sich dann damit komplett verzettelt. Weil viele Strategiespiele auf ein tolles Universum, ich meine, heutzutage nicht mehr. Früher haben sie es alle gemacht eigentlich. Man sollte eigentlich denken, man hätte aus Command & Conquer, StarCraft, Warcraft und so weiter gelernt, dass es eigentlich wichtig ist. Aber heute ist dann immer so, ich meine, so Zeug wie Act of Aggression und sowas, das hat halt einfach so ein generisches, modernes oder leicht futuristisches Szenario, was niemanden interessiert.
Das ist mal gleich die nächste Podcast-Episode für irgendwie in der Zukunft. Was macht eigentlich ein Setting einzigartig, ja,
sehr
und herausragend und nicht einheitsbrei. Das müssen wir mal an anderer Stelle besprechen, das ist nämlich auch eine spannende Frage.
Denn jetzt ist Dimi dran mit Sachen, die nicht Strategie sind. Wir wollen ihm ja das auch gönnen, denn wir sind so froh, ihn wieder hier zu haben.
Jetzt hätte ich eigentlich gerne noch Sachen dazu gesagt, aber dann bewegen wir uns halt jetzt davon weg. Das bin ich ein bisschen leicht. Nein, ich will nämlich über Assassin's Creed reden, ja. Ich war ja sowieso schon mega traurig, dass ich bei unserer letzten Assassin's Creed-Folge nicht dabei sein wollte, nicht wollte, sondern konnte, weil ich hätte unserem wundervollen Gast gerne sehr oft sehr wundervoll widersprochen.
Ich habe dich auch sehr vermisst in der Folge. Ich habe immer so gesagt, was würde jetzt Dimi sagen? Und dann, ja, ich habe halt eigentlich überhaupt keine Ahnung von dieser Serie und ich mag sie nicht mal. Was mache ich hier eigentlich?
Und Dimi hat draußen gegen die Glasscheibe gehämmert und nein, nein gerufen, quasi. Ja. Also imaginär jetzt zumindest.
Ja, wie ich es eigentlich immer mache, wenn ihr ohne mich wollt. Nein, ich konnte tatsächlich nicht, also weil ja auch einige Leute gefragt haben. Es ging einfach nicht. Ja. Wir haben die Folge auch tagsüber aufgenommen, weil unser Gast natürlich auch tagsüber da war und dann ging das nicht. Wir haben ja alle viel zu tun, ne? Und Assassin's Creed beschäftigt mich lustigerweise auch gerade, weil ja Odyssey bald rauskommt. Aber ich will über Assassin's Creed 2 sprechen, was in meinen Augen das wird ja auch oft herangezogen als das Paradebeispiel einer gelungenen Fortsetzung, weil es alles das nimmt, was der erste Teil auf den Weg gebracht hat, alles besser macht. Lustigerweise war ich am Anfang, bevor das Spiel rauskam, hatte ich überhaupt keine Lust auf Assassin's Creed 2. Ich fand den ersten Teil super und die ersten Bilder, die ich gesehen habe vom zweiten Teil, da dachte ich mir so, boah, warum gehen die weg vom Mittelalter? Warum gehen die in die Renaissance? Dieser Ezio sieht einfach mit seiner Kutte genauso aus wie Alter ihr, aber sie haben in so ein paar Servietten mehr reingemacht, mit so einem roten Flavor. Hat Ubisoft sich denn gar nichts einfallen lassen? Und dann nochmal, warum gehen wir weg vom Mittelalter? Weil ich fand...
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die... die Story von Assassin's Creed 1 war nicht besonders geschickt erzählt, aber eigentlich ist Alter ihr von allen Assassinen der glaubhafteste, weil er wirklich wie ein Assassine sich verhält und auch so ist wie jemand, der mordet. Ja? Bei allen anderen Nachfolgern oder in sehr vielen, außer in Black Flag, ist man immer so in gute Laune, so ein bisschen so ein Han Solo-Typ, der halt nebenbei dauernd Wachen umbringt. Wir haben da ja schon oft drüber geredet. Aber in Assassin's Creed 1 ist direkt das Erste, was du von deinem Hauptcharakter siehst, ist, wie ein unschuldigen Führer umbringt. Also jemanden, der wirklich einfach nur dir den Weg gezeigt hat, den sticht er halt ab. Und da denkt man dann nicht mehr groß drüber nach, aber das ist eigentlich voll der interessante Anfang, den sich noch nicht mal GTA 5 getraut hat, weil da schießen die Wachen ja wenigstens auf dich, aber er meuchelt einfach den Unschuldigen ab und ist damit eigentlich komplett raus. Und selbst, und du denkst dir, okay, vielleicht ist das normal bei den Assassinen, aber selbst seine Kumpels stehen rum und sagen so, Alter, was, warum bringst du einen Unschuldigen um? Sag mal, spinnst du, ja? Und ich finde das eigentlich ein sehr mutiger Anfang. Und Ezio ist das genaue Gegenteil. Der ist ja eigentlich so voll der sympathische Kerl, der dann aber in so eine Rachegeschichte reingerät. Aber man muss einfach sagen, die Story von Assassin's Creed 2 war so viel geschickter erzählt als die vom ersten Teil. Es gab richtig schöne Zwischensequenzen und du begleitest ihn eben direkt am Anfang seiner Karriere. Er ist ein normaler Kerl, da konnten sich viele Leute identifizieren mit. Und begleitest ihn wirklich auf seiner Heldenreise hin zum eiskalten Killer. Und spielmechanisch war das einfach also wie Tag und Nacht. Also das Parcoursystem im ersten Teil war schon ganz nett, aber im zweiten Teil wurde so viel verbessert. Das Kampfsystem spielte sich abwechslungsreicher, auch wenn immer noch das Blocken und Kontern zu stark war. Die Welt war größer, interessanter und vor allem gab es endlich was zu tun. Ja, das war die größte Änderung oder der größte Fortschritt, den Assassin's Creed 2 geleistet hat, dass er dir eine Open World gegeben hat, wo es viel zu tun gibt, ja, viel zu sammeln, was dann später seine eigenen Kritikpunkte mit sich brachte in Nachfolgern. Federn, die unsäglichen Federn, aber die wenigstens eine Zwischensequenz ausgelöst haben. Anders als im ersten Teil, wo du auf dem PC gar nichts dafür bekamst, weil es keine Achievements damals gab, ja, auf dem PC. Und dann hast du aber natürlich auch diese ganzen Nebensachen machen können. Das empfand ich als eine so starke Verbesserung, weil im ersten Teil, so schön diese Welt auch aussah, es gab halt nichts zu tun außer der Hauptmission und also nichts Belohnendes. Und selbst bei der Hauptmission, diese ganzen optionalen Dinge, konnte man ja größtenteils ignorieren. Und dann hatte man eine schöne Open World, mit der man aber nichts anfangen konnte.
Ja, ich fand auch, dass Assassin's Creed 2, wie gesagt, ich bin gar kein so großer Fan der Serie, weil sie mir irgendwann zu monoton wurde, aber objektiv gesehen war Assassin's Creed 2, das war nicht nur einfach eine Verbesserung, ich finde, es war die Erfüllung des Traums von Assassin's Creed. Also dass der erste ist ja in vielerlei Hinsicht hinter dem zurückgeblieben, was du dir erhofft hast. Also die große Crowd-Tarnmechanik waren einfach nur Mönche, die in Fest vorgehen. Im zweiten konntest du dich tatsächlich zwischen den Leuten verstecken. Und das gab es überall. Also lauter Sachen, wo die waren halt im Zweier, waren sie so, wie du dir gedacht hast, sie würden im ersten Teil sein. Und somit hat der Zweier erst so richtig, ich finde, man wird da auch gerne überkritisch, es war halt einfach ein großes, komplexes Spiel und Ubisoft hat beim ersten schon viel geleistet, da diese Blaupause auf den Weg zu bringen. Allein die Welt war ja riesig und für damalige Maßstäbe gerade und großartig, aber der Zweier war halt dann das, was es sein sollte.
Ja.
Und das ist eigentlich die beste Art von Fortsetzung eigentlich. Da gab es, finde ich, kaum was, wo man sich irgendwie hätte beschweren können, auch als Fan des Ersten. Außer vielleicht, dass du sagst, ich hätte lieber wieder Mittelalter gehabt. Aber es gibt auch Leute wie Michael, die dann sagen, Rom, alle Wege.
Ja, Rom im Mittelalter war auch toll. Da hat zwar keiner mehr dort gewohnt, aber es war sicher auch schön.
Ja. Und Alter Ehes Geschichte wurde ja in den Spin-Offs dann weitererzählt und dann später in Revelations. Aber was ich am Assassin's Creed 2 auch noch toll fand, und auch da stehe ich wahrscheinlich relativ allein da, aber die Gegenwartsgeschichte wurde da noch eigentlich fast schon das letzte Mal auf eine interessante Art und Weise weitererzählt. Weil dieses unheimlich Geschlossene, was der erste Teil hatte von diesem Desmond Miles, der in dieser Abstergo-Einrichtung da festgenagelt ist und dann am Ende rausfindet, dass es diese ganzen Templer und Assassinen immer noch gibt, das haben sie im zweiten Teil, haben sie dir eine Crew an die Hand gegeben, du hast die Assassinenseite kennengelernt, du hast dich in seinen Fähigkeiten weiterentwickelt und man hat gesehen, Desmond wird jetzt von jemandem, der am Anfang im ersten Teil eher so in der Opferrolle war und jemand, der versucht nur zu überleben, im zweiten Teil hat er sich mehr hin zu einem Helden entwickelt, was ja lustigerweise auch genau die Entwicklung war, die er im Animus nacherlebt hat. Weil Alter Ehe war ja schon eine ausgeprägte Figur, wohingegen Ezio von nichts anfängt und irgendwann ein Meisterassassine ist. Und das haben sie da noch ganz cool gemacht. Und am Ende bestreitest du ja dann deinen ersten richtigen Kampf gegen die Schergen von Abstergo. Und dann denkst du dir, ja, jetzt wird der nächste Teil, der mit Sicherheit Assassin's Creed 3 heißt, ja, jetzt wird der dann Desmond in den Vordergrund rücken und dann wird er ein Assassin. Das haben sie ja mit dem Assassin's Creed 3, das dann viele Jahre später erschienen ist, nach Brotherhood und Revelations auch so ein bisschen versucht, aber sie haben dann, finde ich, mit Brotherhood komplett den Kurs verloren von dem, was sie ursprünglich mit dieser Gegenwartsgeschichte machen wollten und interessanterweise auch bis heute nicht mehr gefunden. Mhm. Also, weil wir ja vorhin über das Herz gesprochen haben, was ein Spiel ausmacht. Diese Rahmenhandlung, die ja eigentlich 10 verschiedene Szenarien, historische Szenarien rahmen könnte, leistet genau das nicht mehr. Sie rahmt nicht mehr. Mhm. Ja. Assassin's Creed ist jetzt vor allem nur noch in eine historische Epoche eintauchen. Und die Rahmenhandlung hat eigentlich mit, weißt du, die Unity und Syndicate haben was komplett Eigenes gemacht. Dann hat Origins was komplett Eigenes gemacht, das mit Odyssey jetzt fortgesetzt wird. Black Flag hat was komplett Eigenes gemacht und nichts, ja, was nichts für eine davon
alberne war. Serie, ne? Warum will man die überhaupt mögen wollen?
Wir können ja mal eine Folge machen, wo ich drüber rede, ja.
Ich erinnere mich noch, dass ich damals eben ein guter Freund von mir ist ein deutlich größerer Fan von Assassin's Creed als ich, und der hat mir damals auch den Einser gezeigt, und da fand ich vor allem diese Verschwörungsgeschichten-Story interessant. Ich habe tatsächlich so ein bisschen so Lost-mäßig fand ich die. Ich wusste, dass die albern ist, aber ich fand sie trotzdem cool. Mhm. Und wir haben damals noch sehr wild spekuliert, so, dass es vielleicht irgendwie dass das dritte ein reines Gegenwart Assassin's Creed.
Habe ich auch gedacht.
Nur Desmond spielst. Und wir dachten so, das ist so der durchgeplante Plan der Serie. Der durchgeplante Plan, der große Rhetoriker hier. Also halt, dass du quasi anfängst mit einem, wo die Vergangenheit fast komplett im Vordergrund steht. Dann so eins, das 50-50 wird. Ich meine, Zweier war jetzt nicht 50-50, aber schon Desmond war prominenter im Vergleich. Und dass dann im Dreier sozusagen die Gegenwart komplett in den Fokus rückt. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, offensichtlich war es ja erfolgreich, was Ubisoft gemacht hat. Die Serie ist ja immer noch ein starker Kassenschlager. Wer weiß, wie das sonst gelaufen wäre. Aber ich fand es auch immer so ein bisschen, und deswegen hat mich die Serie dann irgendwann verloren, weil mir das so, was ihr da damals irgendwie versprochen habt in Sachen Story, habt ihr halt letztlich einfach nicht gehalten. Ihr habt das komplett versanden lassen und macht jetzt, wurstelt immer so ein bisschen euer Ding dazu. Also das ist, finde ich, ja auch nochmal, finde ich, weil wir hier so recht viel so von so eher abstrakten Qualitäten, wie auch Gameplay ist nicht abstrakt, aber eine Fortsetzung ist ja auch eine Story-Fortsetzung und wie man eine Geschichte weitererzählt. Und auch das ist ja sehr relevant. Und ich finde, das ist oft was, wo Spiele-Fortsetzungen sich allgemein schwer tun. Also oft, sehr oft erzählen sie auch die Story nicht weiter. Sehr oft lassen sie Fäden fallen aus den Vorgängern oder rebooten dann auf einmal, weil es zu lang gedauert hat, um die Fortsetzung zu machen. Gleichzeitig endet jedes Spiel, als wäre es sich sicher, fortgesetzt zu werden. Also wirklich jedes. Und vor allem Remedy ist da ganz schlimm mit Quantum Break und Alan Wake, die jetzt beide nicht fortgesetzt werden. Aber, und auch selbst so Sachen wie Warcraft oder sowas. Warcraft 3 erzählt im Grunde eher so ein neues Kapitel, das recht vage und lose eigentlich anschloss an den letzten Teil. So ist halt, der Krieg war jetzt vorbei, jetzt kommt ein neuer Krieg und so ein bisschen neue Figuren und sowas. Es gibt, finde ich, gar nicht so viele Spiele, die wirklich auf eine coole Art und Weise, wie zum Beispiel ein Herr der Ringe 1, 2, 3, eine durchgehende Geschichte erzählen, die dann zu einem coolen Abschluss kommt. Mass Effect hat das versucht.
Na gut, ja.
Am Ende, da ist dann, hat auch fast die ganze Zeit, ich meine, sagen mir andere Leute, ich finde ja Mass Effect doof, aber fast bis zum Ende hat es ja geklappt mit der stringenten, guten Story, die auch zur Zufriedenheit der Fans, so geschmacksverirrt sie sein mögen, immer fortgesetzt wurde, bis halt dann das Ende kam.
Ja, der Mass Effect war ja auch ein durchgeplanter Plan, ja, um mit dir zu sprechen. Also da war es ja wirklich klar von Anfang an, dass sie eine Trilogie machen wollten. Und ich glaube, viele Spiele haben halt einfach das Problem, es weiß ja keiner, ob sie fortgesetzt werden, aber du hältst ja halt das Hintertürchen offen, falls sie erfolgreich sind, noch eins nachzuschieben, weil irgendeiner will ja auch Geld verdienen mit dem Zeug. Ich finde aber dann auch gerade den Umkehrschluss oft sehr prominent, dass wenn du dir als Entwickler Mühe gibst, ein richtig cooles Ende zu inszenieren, ein richtig befriedigendes Ende, das vielleicht auch Leute vor den Kopf stößt, die es gespielt haben, aber auf eine gute Art, ja, dass du denkst, ich hätte nicht gedacht, dass es so aufhört, aber es war geil. Und dann merkst du, oh fuck, es hat sich gut verkauft, wir müssen noch eins machen. Und das Paradebeispiel da ist für mich The Force Unleashed 2.
Ja? Oh ja.
Oh ja. Das erste Force Unleashed hat ein fantastisches Ende, ja, auf der guten Seite, wenn du es halt als, ich will es gar nicht spoilern. Ja.
Fand das böse Ende auch gut.
Ja, das böse Ende ist auch gut, tatsächlich.
Enden,
eigentlich ja, eigentlich tatsächlich.
Je nachdem, wie du halt spielen wolltest, zwar finde ich in beiden Sinnen cool, weil wenn du das böse Ende gehabt und du wolltest ja böse sein, dann hat es dir das auch gegeben, sozusagen.
Stimmt.
Ich habe tatsächlich unabsichtlich das böse Ende bekommen. weil ich dachte, ohne jetzt mehr zu spoilern, aber du hast ja da mehr oder weniger die Wahl, ob du jetzt den Gegner vor dir weghämmerst oder weitergehst. Und ich dachte, das ist keine Entscheidung. Ich dachte, erst den und dann den nächsten. Und dann wurde das als mein böses Rachesuchen interpretiert. Und ich saß so da. Es war der gleiche Kumpel, mit dem ich auch Assassin's Creed gespielt habe. Wenn ich das gespielt habe, saß ich da, Moment mal, das wollten wir jetzt eigentlich nicht.
Ja, so ging es mir in KOTOR. Ja, als ich die Sternenschmiede übernommen habe und dachte, die kann ich ja für das Gute einsetzen. Ein neuer Emperor.
Die dunkle Seite ist einfach zu engstirnig für euch beide.
Ja, sieht wohl so aus. Na gut, aber was ich eigentlich sagen will, ist, dann kommt The Force Unleashed 2 und sie zerpopeln dieses fantastische Ende komplett, indem sie halt einen Anschluss daran suchen. Ja. Und der mit abstrusestem, gut, okay, ein bisschen muss man es verraten, ja, also im Prinzip deine Hauptfigur aus dem ersten Teil, der Galen Marek, wird halt rausgenommen, ne, sag ich mal. Und im zweiten Teil spielst du dann einen Klon, der Teil eines großen Klonexperiments von Darth Vader ist.
Man muss der Fairness halber sagen, das hat Präzedenz im Star Wars-Universum. Ich erinnere immer wieder gern an Luke, den Klon von Luke, der mit 2 U geschrieben wird.
Stimmt, oh Gott.
Und das gab es tatsächlich. Und war das nicht sogar in der Thrawn-Trilogie?
Das war in der Thrawn-Trilogie, ja.
Dem respektiert ein Stück Expanded Universe, das existiert.
Aber das war ja auch noch lange vor Episode 2 und 3. Das heißt, man wusste nichts über die Klonkriege, außer irgendwie so hinter den Kulissen vage Hinweise von George Lucas.
Und Palpatine wurde auch mal geklont. Mehrfach, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht.
Aber das Geniale ist doch, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, in Bespin in den Schächten nach Lukes Hand zu suchen, die da runtergefallen ist, um einen Klon zu machen.
Das ist schon ziemlich
die arme
geil,
Sau, die das gemacht hat. Stell dir mal vor, jemand sagt dir, ja, geh mal gerade nach Bespin und such mal alle Schächte durch. Und du denkst die ganze Zeit, aber das könnte doch auch einfach unten in den Himmel runtergefallen sein. Woher weiß ich das denn? Und das treibt dich halt Wochen und Monate lang an, bis du die Hand irgendwann findest. Aber kriegst halt aber nicht eine riesige Prämie. Du gehst dann halt woanders hin und suchst irgendwas anderes. Also von daher, ich hatte da immer Respekt vor dem Typen.
Dann suchst du einen Fuß oder einen Finger oder so.
Die Hand von Vader ist ja auch irgendwo. Ja, der Todesstern ist explodiert, dann ist sie irgendwo im Weltraum.
Vor allem bei Force Unleashed fand ich auch irgendwie, ich weiß nicht, also es hätte doch andere Wege. Das wäre tatsächlich das eine Mal, wo ich dachte, mach doch irgendwie ein Prequel oder sowas. Oder mach ein Midquel, hätte ich vielleicht gedacht. Also es gibt ja Teile deiner Zeit als Schüler, die im ersten Teil nicht abgedeckt werden. Es gibt ja ein paar Zeitsprünge. Mach doch irgendwie sowas. Oder mach, was jeder wollte, nachdem er die ersten 10 Minuten dieses Spiels gespielt hat. Gib mir ein ganzes Spiel mit Darth Vader und pfeif auf diesen lächerlichen Schüler, weil die ersten 10 Minuten von Force Unleashed waren wohl einer der besten. Ich weiß nicht, ob wir ihn in der Folge erwähnt haben damals, aber was für ein genialer Spieleanfang.
Ja.
Dieses Gefühl, als Darth Vader dieser unaufhaltsame Sith-Bulldozer zu sein.
Mhm.
Selten habe ich mich so großartig gefühlt in einem Spiel. Und ich meine, du hättest auch, was soll ich, du hättest Anakin in den Klonkriegen spielen können, wie er dann zu Darth Vader wird. Weil ich meine, ich verstehe die Sorge, wir wollen die etablierte Figur weiterführen, aber es ist ja nicht so, als würde Star Wars dir nicht genügend andere Figuren mit ähnlich starkem oder stärkerem sogar Prominenzgrad bieten. Niemand hat doch gesagt, ich kauf's jetzt nicht mehr, weil ich bin nicht mehr der Schüler, ich bin ja jetzt nur noch Darth Vader.
Ja, aber niemand. Ganz genau, dann mach halt ein Mace Windu-Spiel.
Oder ein Mace Windu.
Von dem weiß ja kaum ein Mensch irgendwas, aber er ist cool. Ja, und hallo, dann füll das halt bitte
und
mit
irgendwas. Und dann holt ihr Samuel L. Jackson als Synchronsprecher tatsächlich.
Fertig.
Eingetötet.
Ja, shut up and take my money.
Also bitte, so wie viel da gegangen wäre.
Und jetzt aber eins noch, ich meine, The Force Unleashed 2 hat viele Fehler. Ja, es war zu kurz, es war monoton, es war bis auf den Anfang, der noch halbwegs cool war, gibt es keine wirklich denkwürdigen Momente. Da fällst du ja aus diesem Turm und nimmst eine ganze Staffel TIE Fighter mit im Fallen, was ja ganz cool ist, aber danach halt nichts mehr. Aber das größte Verbrechen, finde ich, ist die deutsche Vertonung von Darth Vader. Weil der in diesem Spiel eine indiskutabel schlechte, viel zu hohe, nicht passende Stimme hat. Und ich denke mal, eine Darth Vader-Stimme kann doch so schwierig nicht sein. Dann nimmst du halt irgendwie einen Stimmenverzerrer, ja, wenn du es brauchst. Aber wer auch immer daran als Toningenieur gearbeitet hat, ich bin mir sicher, du hattest viel Zeitdruck und viel Stress. Aber das ist nicht Darth Vader, der dazu mir spricht.
Vor allem, weil doch James Earl Jones noch verfügbar ist.
Ja, die deutsche Stimme.
Ah ja, die deutsche Stimme.
Die englische war dabei, alles gut. Nee, ich finde, das ist ja noch, das ist ja quasi das Sahnehäubchen auf der Schrecklichkeit, ist noch die deutsche Vertonung, die da oben drauf kommt. Und ich
die
sage,
ich nie erlebt,
Sahnehäubchen, nicht Schokosahne. Also das, da ist wirklich alles schief gelaufen, das hätte schief laufen können.
Ja. Und es führt dazu, dass The Force Unleashed 1 nach wie vor das letzte richtig gute Star Wars Spiel ist. Force Unleashed 1 hatte auch seine Probleme, aber es ist halt das letzte Star Wars Spiel, wo man sagt, das hat die Fans noch richtig glücklich gemacht.
Ja.
Und das ist jetzt lange, lange her.
Ja, Force Unleashed finde ich auch einfach, also wie du sagst, man kann dem durchaus einiges ankreiden, aber ich fand es fantastisch.
Ich fand es
also
auch
super. Ich finde, das war eine wunderbare Star Wars Umsetzung. Ich hatte auch nicht mal ein Problem mit gewissen Story-Konstrukten. Ich meine, natürlich war der Typ zu mächtig, eindeutig. aber ich finde, es hat alles nicht gestört und ich fand, es war auch eine richtig coole Also wieder auch wieder, man will nicht spoilern, aber es hat ja einen sehr, hat sich ja am Ende rausgestellt, dass es einen sehr elementaren Teil der Star Wars Lore erzählt. Mhm. Und den hat es, finde ich, richtig cool erzählt. Ich fand die Story, wie das passiert ist, klasse und finde es schade, dass das nicht mehr offiziell ist. Also ich fand, das war für mich die Story, wie das passiert ist.
Ja.
Und ja, ich meine, was EA, ja, auch nochmal interessantes Beispiel für eine Fortsetzung, für eine schlechte, die nämlich 10 Jahre später kam, das neue Battlefront. Das aus irgendeinem Grund, ich meine, früher, weißt du, wenn du mir damals gesagt hättest, das nächste Battlefront wird von den Battlefield-Machern entwickelt, hätte ich gesagt, das ist das Beste, was ihr hättet machen können. Das ist, weil man muss ja tatsächlich sagen, Battlefront, so toll es die Star-Wars-Stimme umgesetzt hat, und ich meine, ich bin auch überhaupt kein Shooter-Experte, es war ja immer, spielmechanisch immer so ein bisschen Battlefield für Arme. Mhm. Also mit weniger Taktik, mit weniger Möglichkeiten, kleineren Maps und so. Es war super cool. Bisschen mochte ich es auch gerade deswegen, weil ich halt nicht irgendwie mich mit Leuten im Teamspeak und irgendwie einer ist der Commander und spottet Zeugs und sowas. Ich konnte einfach reinspringen, Droideka spielen und Leute niedermetzeln. Aber man hat sich doch irgendwie gedacht, aber wie wäre das denn, wenn das wirklich ein so dickes Ding wie Battlefield wäre? Und dann kommen die Battlefield-Macher und nehmen nichts, was gut ist in Battlefield, nehmen aber auch nichts, was gut ist in Battlefront. Also, ich hab mir, was war denn der Gedanke dabei? Also, selbst mir, Shooter-Noob zum Beispiel, war das Ding taktisch zu billig. Also, ich dachte mir so, lasst mich doch wenigstens meinen Spawnpunkt wählen. Also, lasst mich doch wenigstens sagen, die linke Front ist in Bedrängnis, ich spawne an der linken Front. Oder wie auf Renoir früher, du gehst in den AT-AT und ich gehe durch den Tunnel oder sowas. Ne? Und das konnte man dann irgendwie schon noch machen, aber du musstest halt dann noch manuell dahin gehen von deinem Random-Spawn-Punkt. Und auch sonst, es gab die Spezialklassen gab es nicht mehr, also sowas wie das Droideka oder die Dark Troopers und sowas. Aus irgendeinem Grund gab es jetzt ein Kartensystem, aber gleichzeitig gab es auch nichts aus dem, was Battlefield irgendwie cool gemacht hat. Im Gegenteil, alles war irgendwie schlechter als in beiden Vorbildern, die man sich hätte wählen können. Und das ist, finde ich, irgendwie die Essenz einer schlechten Fortsetzung eigentlich, wenn du gar nichts Gutes vorführst aus verschiedenen Vorbildern.
Ja, ich halte mich da jetzt kurz, weil ich glaube, das wäre die Reportage, die ich unbedingt mal schreiben würde, wenn ich mir einen Lebenswunsch erfüllen würde. Hinter bei DICE und EA wirklich mal hinter die Kulissen mit allen reden und für mich abschließend beantworten, wie Battlefront 1 passieren konnte, aber dann auch, wie Battlefront 2 passieren konnte, also das neue Battlefront 2. Das ja auf dem Papier all die Sachen wieder reingebracht hat, die du gerade eben aufgezählt hast, die Spezialklasse und so weiter, und trotzdem auf eine kuriose Weise, ganz andere Art und Weise, auch wieder ein Fiasko war. Und ja, also das ist zweimal ein Beispiel für eine schlechte Fortsetzung im Vergleich zu den Originalen, aber auch noch mal im Vergleich untereinander. Und ich bin ja jemand, ich habe ja durchaus beide Battlefronts gespielt und halte auch ihre positiven Seiten nach wie vor hoch, aber das waren wirklich große Enttäuschungen in vielerlei Hinsicht.
Und noch dazu gab es ja dann auch noch die geleakten Sachen aus dem eigentlich wohl scheinbar eigentlichen Battlefront 3, das ja Pandemic dann entwickeln sollte oder wie auch immer, da blickt ja auch kein Mensch durch.
Die viel geiler aussahen.
Und auch wenn das vielleicht nie umsetzbar gewesen wäre, so wie es war, wollten es alle haben, weil es halt geil ausschaut. Und dann machst du halt dein neues Battlefront und hast schon allein so eine kleine, aber durchaus laute Gruppe, die dann sagt, das ist nicht das, was das neue Battlefront sein sollte, ja, sondern das andere ist das wahre Battlefront, und dann wird es ja noch mal schwieriger. Naja, also ich glaube, da könntest du wirklich, da würde ich auch mal gerne so Mäuschen spielen bei DICE.
Zumal das ja auch in einem größeren Kontext in den letzten Jahren viele große Shooter-Marken Probleme haben, Multiplayer-Shooter auf den Markt zu bringen, die sich halten können. Also, du hast auch vorhin meintest mit Strategiespielen, Maurice, man braucht halt eigentlich ja schon spielmechanisch irgendwas von dem Kaliber eines Rainbow Six Siege, um wirklich ein langlebiges Multiplayer-Spiel zu werden. Und Battlefield 1 hatte das ja zum Beispiel auch nicht. Das war ja auch DICE. Ja, und Battlefield 5 müssen wir mal abwarten. Da gibt es auch genügend Leute, die das anzweifeln, dass es die Power hat und auch irgendwie den alten Battlefields gerecht werden kann. Also das ist kein Problem, das ausschließlich Battlefront hat. Und ich finde es auch kurios, dass das Genre, das eigentlich am voll im Trend ist, Multiplayer-Shooter mit Battle Royale und allem, dass die sich so schwer tun, gute Fortsetzungen zu machen. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Ja, vielleicht aber, wenn du es einfach aus so einer Industrieperspektive betrachtest, ist es einfach so wie bei Call of Duty ja jetzt auch, ne, dass man halt irgendwie sein Multiplayer-Ding hat und ja, es läuft und dann kommen aber plötzlich neue Trends wie das Battle Royale und dann hast du nämlich, dann schmeißt du deinen Sid Meier über Bord und sagst, nix hier 33% altbewährt und 33% nur poliert, wir schmeißen den kompletten Singleplayer-Modus aus Black Ops 4 und machen stattdessen Battle Royale und dann gucken wir mal und der Aktienkurs ver-15-facht sich oder so oder was auch immer das jetzt neulich war, der Activision-Aktienkurs und ja, ich glaube, das ist halt eher das, wie dann Fortsetzungen gemacht werden, dass man so ein bisschen halt auf die Trends guckt und versucht, sie aufzugreifen und dran zu feilen, sodass es halt dann einen neuen Massenmarkt erreicht.
Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass da vielleicht aber auch ein bisschen das Modell falsch ist, weil es gibt ja auch Multiplayer-Spiele, die, also dieses Modell, gerade bei Call of Duty, wir sind ein Multiplayer-Spiel, das jedes Jahr neu erscheint. Stell mal vor, Riot würde jedes Jahr ein neues League of Legends veröffentlichen. Stell mal vor, genau, wie albern allein die Vorstellung ist.
Ja, klar.
Aber bei Multiplayer-Shootern ist es der Standard.
Ja.
Ständig jeder, na natürlich, nach Battlefield 1 wird gleich das nächste entwickelt. Oder auch, wer kein Hahn kräht danach, wann wird Blizzard wohl Overwatch 2 machen? Ja. Weil jeder weiß, wahrscheinlich nicht für 10 Jahre oder sowas, wenn überhaupt. Wo ist World of Warcraft 2? Ja, nirgends, weil es kein Schwein braucht. Das finde ich auch nochmal ein interessantes Beispiel, dass es auch eben Genres gibt, wo vielleicht eine Fortsetzung gar nicht die beste Strategie ist. Also wo man sagen kann, mach so lange, vielleicht bis du ein Battlefield hast, das alle geil finden, und dann patch das, baue es aus, überarbeite vielleicht auch mal die Engine. League of Legends hat ja mal irgendwie ein Update gekriegt, wo die ganze Map neu gemacht wurde, grafisch, ja. Sieht komplett anders aus als früher. Und hör auf damit zu versuchen, den Leuten jedes Jahr ein neues zu verkaufen.
Ja, das ist ja auch das, was ich in der Anmod angesprochen habe. Ich glaube, gerade bei sehr auf Spielmechanik fokussierten Spielen, also bei Multiplayer-Spielen oder auch bei reinen Sandbox-Spielen, ist das halt ein lukrativeres Modell. Und ich glaube, da könnte es sich bei vielen traditionellen Marken auch langfristig hinbewegen. Also wenn jetzt der Blackout-Modus von Call of Duty Black Ops 4 ein sagenhafter Erfolg würde, der vergleichbar ist mit dem, was ein PUBG hinbekommt, dann weiß ich nicht, ob das nicht die Release-Strategie von Activision ändern würde oder zumindest langfristig beeinflussen würde. Weil es ist, du brauchst halt dann regelmäßig wirklich grundlegend neues Futter, wenn es eben solche Kampagnensachen sind,
ja,
die du nicht die ganze Zeit neu spielen kannst oder wenn es nicht genügend dynamische Mechaniken gibt, dass du immer wieder eintauchen kannst. Ja, bei Rainbow Six ist ja das beste Beispiel, dass diese Spielmechanik ist so tief, dass du im Jahr nur 3 Maps veröffentlichen brauchst und trotzdem sind die Leute begeistert und spielen das Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Ja. Das ist einfach Game Design Exzellenz. Das ist ganz, ganz selten so hinzubekommen. Ja, ein Dota 2 oder auch ein Fortnite, die haben das auch hinbekommen. Vielleicht nicht mit den gleichen Vor- und Nachteilen, aber auch bei Fortnite. Du hast eine Map und trotzdem ist es erfolgreicher als PUBG, das mit mehreren Maps arbeitet.
Genau, das ist noch der Punkt. Eben selbst die mehreren Maps kannst du dir irgendwann sparen. Viele solche Multiplayer-Spiele machen ja einfach nur noch neue, ich sag mal, Spielzeuge, also ja. League of Legends, neue Helden, Fortnite, neue Waffen oder sowas. Fortnite macht auch ab und an noch neue Modi und sowas. League of Legends spart sich fast alles davon. Also ich meine, die explodieren jetzt wieder mit neuen Modi. Ich muss gestehen, ich bin nicht ganz up-to-date bei League of Legends, aber im Schnitt kommen irgendwie noch 3-4 neue Helden pro Jahr vielleicht raus. Also früher kam, glaube ich, alle 2 Wochen mal einer, als ich angefangen habe, also oder zumindest einmal im Monat, also richtig viel. Und es ist wirklich so, wenn du mal dieses Gameplay hast, das die Leute fesselt, dann brauchst du wirklich nicht viel, um sie bei der Stange zu halten. Regelmäßige Balance-Patches und ein bisschen Inhalt. Ich meine, natürlich ist immer so ein bisschen, wenn du jetzt einfach optimistisch das Modell von League of Legends kopierst, dann wirst du euch auch auf die Schnauze fallen, weil du musst dann schon sehr, sehr gut sein, aber es ist eben prinzipiell nicht nötig. Und wie du auch sagst, Dimi, jetzt gehen sie ja gerade weg von Kampagnen bei Call of Duty. Können wir auch sehr gut vorstellen, dass die Release-Strategie sich da in Zukunft ein bisschen ändern wird.
Ja, aber wie du sagst, alles, was Gameplay-fokussiert ist und die Story fokussiert, funktioniert so wunderbar. Siehe Paradox in seine Strategiespiele, sind wir jetzt nämlich wieder zurück. Ja. Ich habe nur gewartet, bis die Strategiespiele durchs Hintertürchen wieder hineinführen.
Ihr seid auch zwei
wie ein
gegen
echter
einen,
Stratege.
Ja, und das Messer in den Rücken.
Ein Zangenmanöver. Vorbildlich.
Ja. Aber die machen das ja auch so. Und bei die haben ja jetzt ein ganz anderes Problem, weil sie ihre Spiele ja durch DLCs erweitern, dass sie immer größer und praller werden, wie in Europa Universalis 4 und Crusader Kings 2, die ja seit Jahren mit immer mehr DLCs erweitert werden und irgendwann stehen sie da und sind an dem Punkt, wo einfach Feature complete ist, ja, also wo du einfach nichts mehr reingestopft kriegst. Irgendwann wird es passieren, irgendwann kriegst du in diese alten Spiele nichts mehr rein, irgendwann ist auch die Engine so alt, dass es keiner mehr spielen möchte und dann musst du doch denken als Entwickler, wie setze ich das fort? Ja, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn ein Europa Universalis 5 machen, wenn mein Europa Universalis 4 mit allen DLCs 1 Milliarde Features hat, die ich jetzt überhaupt nicht vom Start weg anbieten könnte, weil ich es halt komplett verschlanken muss? Und wie könnte ich denn jetzt ein Crusader Kings 3 anbieten aus denselben Gründen? Auch da muss ich ja wieder zurückgehen zu einer schlankeren Version, aber dann sagen alle meine Hardcore-Spieler, das kannst du doch nicht machen, wir sind doch an die ganzen DLC-Features gewöhnt und du musst dann irgendwie eine Begründung finden, warum es jetzt ein Crusader Kings 3 geben muss. Und darüber hatte ich mit den Entwicklern auch mal geredet und die meinten dann auch so, ja, sie würden das wahrscheinlich eher aus so einer technischen Perspektive betrachten. Also wenn es diesen Generationensprung gibt vom Crusader Kings 2 zum Beispiel zu einem hypothetischen Crusader Kings 3, dann nur, wenn es eine neue Engine gibt, die wirklich auch substanziell besser ausschaut und ihr ein substanziell besseres Spielerlebnis gibt dadurch. Und dann können sie darauf wieder aufbauen. Aber wenn du jetzt dasselbe nochmal machst in der mehr oder weniger selben Engine, ginge nicht.
Das wollte ich jetzt gerade, während du eben geredet hast, habe ich mir gedacht, jetzt sage ich gleich, dass die Grafik der Hauptgrund oder sowas ist. Ich finde aber, das Problem ist, das funktioniert auch bei Paradox nicht, weil deren Spiele sehen immer Müll aus. Also weitgehend. Ich meine, ob du da jetzt so eine komische Weltkarte jetzt halt in ein bisschen höhere Auflösung anbietest, das kannst du eher machen, ich meine, da waren es auch spielmechanische Verbesserungen, aber so ein Sprung wie von einem Age of Empires 1 zum Age of Empires 2 damals und dann zum 3er, das war halt wirklich dicke Grafiksprünge, da hätten sie gar nicht so viel spielmechanisch ändern müssen, haben sie dann trotzdem gemacht, war noch besser, aber so ein Paradox-Spiel, ob jetzt die Weltkarte ein bisschen schon immer, wird immer noch nach aktuellen Maßstäben hässlich aussehen, würde jetzt nach den Maßstäben von 2008 hässlich sein, statt nach den Maßstäben von 2010, aber die Sache ist, dieses Problem, das du ansprichst, das gab es ja schon bei einigen Serien. Das Paradebeispiel sind immer die Sims.
Das wollte ich auch gerade sagen, ja.
Wo du dir jedes Spiel aufs Neue wieder, ich meine, sie verteilen es immer ein bisschen anders, was schon im Basisspiel ist, in welcher Reihenfolge die Add-ons dann kommen. Aber du musst dir jedes Jahr aufs Neue, also jedes Mal das Party-Add-on, ich weiß gar nicht, was es alles in Add-ons gab, aber so diese verschiedenen Bereiche des Lebens immer zusammenkaufen aufs Neue. Und das ist auch, finde ich, mit ein Grund. Also ich habe tatsächlich Sims 2 habe ich sogar ein Weilchen gespielt früher oder Sims 1, irgendeins. Ich bin irgendwann bei der Serie rausgestiegen und dachte, ich sehe das vor allem bei Sims ist ja auch teuer. Das sind ja keine 5 € DLCs, das sind ja mehrere 30 € Add-ons. Also wirklich mehrere, nicht nur 2 oder 3, sondern ganz viele. Und dachte ich mir, ich kaufe mir jetzt nicht das gleiche Spiel zum 4. Mal für 200 € zusammen. Das könnt ihr euch in den Hut stecken.
Ja, zumal das Problem ja auch immer größer wird. Ja, von Sims 1 zu Sims 2 war es ja noch also technisch ein gigantischer Sprung. Ja. Dass ich mir wirklich gesagt habe, okay, die Add-ons, die es in Sims 1 gab, die wiegen nicht auf, was ich an grafischem Bonus bekomme, wenn ich mir Sims 2 kaufe in der Grundversion. Das war einfach, das sah so viel besser aus. Mhm. Hatte diese tatsächliche Genetik, dass deine Kinder so aussehen wie du und so. Und bei Sims 3, da war das schon, bei Sims 2 gab es ja auch viele Add-ons, die Uni und so weiter gebracht haben und Haustiere und Urlaub und sonst irgendwas. Bei Sims 3 hattest du aber immerhin noch das Kaufargument, dass du sagen konntest, jetzt gibt es eine Nachbarschaft, wo du von einem zum anderen Haus einfach gehen kannst, Ladezeiten werden reduziert. Das ist alles sehr viel flüssiger miteinander verwoben. Ich kaufe mir jetzt sie haben ursprünglich mal für das erste Sims dieses Simville-mäßige Nachfolgerding angekündigt, wo du wirklich ein Dorf hast. Mhm. Das ist ein Mix aus SimCity und Sims. Und das war halt Sims 3 für mich. Das war eine Nachbarschaft, wo du da gehen konntest. Aber dann mit Sims 4, da war eigentlich das einzige große Argument, dass sie hatten, ja, wisst ihr noch, wie scheiße Sims 3 lief mit allen Add-ons technisch? Wir haben das jetzt alles ein bisschen entschlackt und besser gemacht. Klar, es fehlen jetzt auch sau viele Features, aber es ist jetzt alles sehr viel runder. Es gibt dafür wieder Ladezeiten von einem Haus zum anderen und so. Ich habe da viele Diskussionen geführt. Ich fand Sims 4, das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Nee. Das sehen Leute anders, aber da gab es wirklich auf dem Papier gar nichts, wo ich gesagt habe, das lohnt sich, mir diese Fortsetzung zu kaufen nach Sims 3, weil ich Sims 3 wirklich exzessiv gespielt habe mit extrem vielen Add-ons. Dachte ich mir, nee, bei Sims 4 bin ich raus und ich bin auch bis heute rausgeblieben. Also ich habe es mir dann nicht mehr besorgt.
Ja, geht mir genauso. Also ich habe auch Sims 4 getestet, nachdem ich Sims 3 echt auch ewig lange und richtig viel gespielt habe. Und
ich
dachte mir auch so,
ich will das nochmal anmerken, dass ich das relativ witzig finde, dass wir alle drei Sims-Spieler sind. Weil ich glaube, von keinem von uns dreien, es gibt sicher für jeden von uns dreien mindestens einen Hörer, der draußen ist, der gerade denkt, was? Der Dimi spielt Sims exzessiv auch noch. Und der andere sagt, was, der Maurice hat mal Sims gespielt? Ich dachte, das ist ein seriöser Gamer. Und dann der dritte, was, der Micha spielt? Das eben passt, der spielt ja auch Mobile-Spiele.
Vielleicht können wir einfach mal ein Hörertreffen organisieren mit Leuten, die sich wundern, dass wir Sims spielen.
Ja, genau. Also, wie gesagt, das soll jetzt auch tatsächlich gar nicht abwerten klingen, weil ich mag ja auch Sims. Wir alle mochten es. Es hat so eine ganz eigene Faszination.
Ich mag das immer noch.
Ja. Und ich finde, Dimi hat aber auch gerade ganz gut angesprochen, was dann der Grund für so eine Fortsetzung sein kann. Du musst irgendein grundlegendes Killer-Feature reinbringen, das den Rahmen einer normalen Erweiterung sprengen würde. Also sowas wie die Nachbarschaft eben. Ich tue mir gerade tatsächlich schwer damit, mir ein paar weitere Beispiele zu überlegen, was andere Spiele, die das gemacht haben. Oder halt einen so großen Sprung machen, zum Beispiel in Warcraft 2. Selbst wenn es da Add-ons gegeben hätte, dass noch die Untoten und die Nachtelfen reinkommen, ist ja das Spielprinzip immer noch, dass die Völker fast grundlegend gleich sind. Mhm. Und dann sagst du, in Warcraft 3 aber haben wir die gleichen Völker, aber alle Einheiten sind jetzt eigen. Das könntest du nicht einfach du könntest es als riesigen Patch oder sowas schon noch irgendwie machen, aber das sprengt eigentlich den Rahmen dessen. Oder dass du halt irgendwie sagst, ja, unsere Crusader Kings Sachen, wir haben immer neue Völker hinzugefügt und die ausgebaut und so, aber jetzt haben wir ein so grundlegend neues Diplomatiesystem, dass es überhaupt nicht in den Rahmen des alten Spiels gepasst hätte, weil wir es grundlegend verändert haben.
Ja.
Ich glaube, da verzeihen dir die Fans dann vielleicht auch, wenn du erstmal ein bisschen weniger Features von Anfang an hast, weil das Grunderlebnis ist so anders, hoffentlich so viel besser, dass das funktioniert.
Ja klar, bestes Beispiel ist Civilization 6. Dadurch, dass das Terrainsystem anders funktioniert, mit diesen einzelnen Geländekacheln, wo du Gebäude drauf verteilen musst, so puzzelmäßig ein bisschen, um zu schauen, was gibt welchem benachbarten Gebäude dann Boni und wie ordne ich sie dann an, das ist halt schon noch Civilization, weil ja, du gründest Städte, du baust Straßen, du baust Einheiten fürs Kriege, aber durch dieses Terrainsystem fühlt es sich genug neu an, dass ich dafür in Kauf nehme, auch im Ursprungsspiel halt zum Beispiel keinen Weltkongress mehr zu haben oder irgendwie keine Religion mehr oder warte, nee, Religion gab es noch.
Civ 6, muss man der Fairness halber noch sagen, hat auch einen relativ guten Job gemacht, zumindest die meisten der Features ja drin zu haben.
Das stimmt.
Man muss auch sagen, es hatte halt auch nicht 10 Add-ons Civ 5 wie ein Sims, sondern es hatte 2 Add-ons. Das war noch machbar sozusagen. Du hattest weniger Völker, hattest du, auch wegen den ganzen DLCs und sowas. Das ist auch ein Kritikpunkt vieler Leute, dass halt dann irgendwie mit dem Add-on auch irgendwie kommen irgendwelche Indianerstämme dazu, aber du kannst irgendwie immer noch das byzantinische Imperium nicht spielen. Mhm. Und die Leute so wissen, Moment mal, mir fehlen hier immer noch meine Lieblingsvölker. Wobei Civ 6, finde ich, ein bisschen ein schwieriges Beispiel ist, weil ich mochte das sehr gerne, war auch ein gutes Spiel, aber hat ja dann auch vielen Fans nicht so gefallen. Auf Steam wird ja Civ 5 immer noch mehr gespielt als Civ 6.
Ja, also einerseits natürlich wegen der KI. Ja, ja. Ich meine, dann, wenn du halt dann den Programmierer ans Religionssystem setzt, dann an die KI, dann passiert halt das. Nein, keine Ahnung, also da ist halt viel schief gegangen. Und ja, auch Civ 5, das ist ja genau, das ist wirklich so ein Knackpunkt, auch was Fortsetzungen angeht. Das ist cool, gute Überleitung, das wollte ich nämlich noch ansprechen. Was machst du nämlich als Entwickler, wenn du einen absoluten Klassiker fortsetzen musst. Und Civ 5 ist inklusive Add-ons eins der besten rundenbasierten Globalstrategiespiele, wenn nicht das Beste, das es jemals gegeben hat. Ja. Und dann sitzt du da als Firaxis und denkst so, ha, wir müssen den sechsten Teil machen. Mal kurz die Hand hoch, wer das entwickeln möchte. Ja, du da hinten, du, der gerade nicht aufpasst. Herzlichen Glückwunsch, bist der Lead-Designer. und das ist unglaublich schwer. Ich finde, Civ 6 hat da noch einen halbwegs guten Job gemacht. Mhm. Ich finde, es gibt ja genreübergreifend, nicht nur bei Strategiespielen, aber jetzt sind wir schon wieder in dem Bereich.
Ja, ich warte auf meinen Einstieg, um ja, wegzukommen.
Ich kann dir einen geben. Es gibt
ich noch ein
anderes Spiel.
Ich habe auch einen Shooter und ein Rollenspiel parat.
Ich habe auch noch einen Shooter. Ah, sehr gut. Aber trotzdem ein Strategiespiel, was so ein Klassiker fortsetzen musste und daran auf ganzer Linie gescheitert ist, für mich zumindest, war Master of Orion 3. Weil der zweite Teil war halt ein fantastisches Weltraumstrategiespiel, das auch deshalb so toll war, weil es verständlich war. Du hast immer verstanden, wie die unterschiedlichen Werte da zusammenhängen, was, wenn du es tust, was anderes bewirkt. Ja, also so Aktion und Konsequenz waren dir immer klar. Und dann kommt Master of Orion 3, auch von einem anderen Entwicklerteam, nicht mehr von Simtek, sondern von Quicksilver, die irgendwie da reingerutscht sind, das dann entwickeln mussten, durften. Und ist halt völlig überkompliziert und hat verschachtelte Menüs voller Statistiken und Werte, deren Zusammenhänge du nicht verstehst. Und das Problem bei einem Strategiespiel ist ja dann, du verstehst auch nicht, was du tun sollst. Und das ist immer, weil wenn ich davor sitze und sage, ich bin jetzt der Herrscher eines interstellaren Reiches und ich weiß nicht, was ich tun soll. meine Leute scheinen zu verhungern, aber ich weiß, keine Ahnung, die Fruchtbarkeit eines Planeten und seine Biodiversität sind zwei unterschiedliche Werte. Was ist denn jetzt gut? Ja, ist Fruchtbarkeit wichtig oder Biodiversität? Ess doch bitte die Tiere, die da sind. Das sind doch auch nicht Tiere. Und so, ich habe dann jetzt auch heute in Vorbereitung viele Steam-Reviews zu Master of Orion 3 gelesen und es gibt eine interessante Perspektive, die jemand eingenommen hat, der meinte, naja, Master of Orion 3 darfst du halt nicht als Fortsetzung sehen vom zweiten Teil, sondern als so eine Art Politiksimulator. Du musst nämlich eigentlich dich komplett zurücknehmen als Spieler und nur noch deinen KI-Gouverneuren Direktiven geben. Und dann funktioniert's. Also wenn du nur noch sagst, hier meine werten Untergebenen, ja, ich möchte, dass mein interstellares Reich so und so und so geführt wird mit den und den und den Prioritäten und wir wollen hier Landwirtschaft und da Industrie und hier Schiffsbau, dann funktioniert es. Dann setzen sie das um, nicht immer clever, aber das kennt man ja aus der Politik, da wird auch nicht immer alles clever umgesetzt, was so an Direktive ausgegeben wird. Und das ist tatsächlich eine spannende Perspektive. Und das hat tatsächlich das Spiel für mich auch nochmal ein ganz anderes Licht gerückt. Also auch sowas kann auch passieren. Nach Jahren der verbohrten Abneigung gegen dieses Spiel bin dann selbst ich in der Lage zu sagen, oha, cleverer Punkt. Aber das ist nicht das, was ich von einem Master of Orion erwarte. Ja, dann schreibt halt einen anderen Namen drauf. Und das ist ja genau das, wenn ich so einen Klassiker fortsetze, will ich halt ein Spiel, das in seinem Geiste weitergeführt wird und sich nicht in eine völlig andere Richtung bewegt und so irgendwie sich völlig einmal auf links dreht. Hm. Und jetzt gebe ich dir die Shooter-Überleitung. Yeah. Ich finde nämlich ein Spiel, das das sehr gut hinbekommen hat, so dass ich sogar eigentlich dachte, dass vieles, was es gebracht hat, schon im ersten Teil drin war und dann erst beim Nachlesen gemerkt habe, es war gar nicht so, war Halo 2. Weil Halo 2 hat den Koop eingeführt mit dem Arbiter, wo ich eigentlich irgendwie erst dachte, Moment mal, das war im ersten Teil. Nee, war es nicht. Ja, das gab es natürlich nicht im ersten Teil, weil da waren die Aliens alle noch deine Feinde und dann im zweiten Teil konntest du den halt übernehmen im Koop-Modus. Das Dual-Wield mit zwei Waffen gab es erst im zweiten Teil. Mhm. Auch da hätte ich nicht ich hätte schwören können, das gab es im ersten Halo. Und halt insgesamt die Inszenierung der Kampagne, wie das alles verwoben, wie flüssig das alles war, das war im zweiten Teil so viel besser und hat im Nachhinein alles auf den ersten Teil irgendwie abgefärbt, ja. Und die haben es halt wirklich geschafft, diesen ersten Teil zu nehmen. Ich war jahrelang der Meinung, so Halo 2, pff, das war halt der erste Teil nochmal auf der Erde, so quasi. Und mit ein bisschen besserer Story. Vielleicht auch, weil ich damals irgendwie eine französische Version gespielt habe, was es allgemein ein bisschen erschwert hat, das Spiel zu verstehen.
Oh, lala.
Aber das hat tatsächlich einfach den ersten Teil genommen und auf alles, was er eh schon gut gemacht hat, und das ist ja eher der springende Punkt, nochmal eins draufgesetzt. Jetzt sind wir bei Shootern.
Ja, jetzt sind wir bei Shootern. Ich sehe das genauso. Ich fand Halo 2 auch. Ich habe Halo 2 auch erst in dieser Remastered-Variante in der Master Chief Collection gespielt. Das heißt, ich habe da nicht ganz die Erfahrungswerte. Und ich glaube, damals gab es ja auch um den Release von Halo 2, also der Hype war ja unfassbar groß. Mhm. Also da haben wir wirklich die ganz großen News-Outlets zu einer Zeit, wo das noch nicht selbstverständlich war, über Halo 2 gesprochen. Und das ist eine ganz eigene, kuriose Geschichte, die ihr euch unbedingt mal bei YouTube anschauen solltet. Aber ja, ich fand es auch, vor allem hat es für eine Fortsetzung, was es gut gemacht hat, war, es hat diese super simple Geschichte von Halo 1 genommen und sie ein bisschen ausgeweitet.
Ja. Ja,
die Halo-Spiele, die ersten drei Halo-Spiele, das war, ist Stärke und Schwäche zugleich, sind immer sehr, sehr grundlegend geblieben in ihrer Story. Du bist halt ein super Space Marine, der gegen Aliens kämpft. Aber es hat zumindest das Universum aufgemacht und dir diese Perspektive auf Seiten der Covenant gegeben, eben als Arbiter. Und plötzlich waren das deine Verbündeten. Und du hast auch nie gegen Menschen gekämpft, lustigerweise, sondern auch wieder nur gegen andere Covenant und gegen die Flood. Und auch mit diesem Rat, dass du mal gesehen hast, wie die politisch strukturiert sind. Das waren ja alles Dimensionen, die der erste Teil noch gar nicht hatte, die aber, wenn du sie schon kennst, im ersten Teil auch wunderbar reinpassen als Hintergrund. Und das finde ich immer schön an Fortsetzungen, wenn sie ein Universum größer machen. Und zwar so, dass du merkst, das hätte beim ersten Teil auch alles schon drin sein können. Und es passt.
Ja.
Es ist nicht so, als sei der erste Teil so viel simpler gewesen. Und im zweiten Teil hat man ganz viel oben drauf gepackt und es passt irgendwie nicht zusammen. Ja, das war ja, ist ja auch immer so eine große Stärke von Star Wars gewesen, das Universum sich immer größer angefühlt hat als der jeweilige Teil und der jeweilige Plot und dieses ganze Imperium und so. Dass das, was da vorher war, der Fall von Anakin Skywalker so faszinierend ist. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, aber Halo hat das auch ganz gut gemacht und dann gab es ja noch die ganzen Bücher und so weiter. Und das fand ich cool an Halo 2. Damit ist es eben aufgegangen.
Mhm. Was ich gerade noch ganz interessant fand, war, was du angesprochen hast, Fortsetzungen, bei denen man sich wünscht, sie hätten vielleicht einen anderen Namen draufgeschrieben. Da gab es für mich schon ein paar.
Oh ja.
Für mich ist mal das Paradebeispiel, das ist sowieso eine Serie mit sehr bizarren Fortsetzungen, war immer Devil May Cry und dann das DMC-Reboot. Mhm. Ich dachte so, ja, das ist ja ein ordentliches Actionspiel, aber hättet ihr den Typen nicht, musste der Dante heißen? Also es ist einfach nicht die Figur. Und auch das Spiel hätte doch einfach sein eigenes Ding sein können. Warum musste das jetzt das neue Devil May Cry sein? Gleichzeitig, ich meine, obwohl es war für sich kein schlechtes Spiel, hatte seine Schwächen, aber hat halt einfach auch, das Problem war, dass Devil May Cry sich partout ständig geweigert hat, irgendwie seine Geschichte tatsächlich fortzusetzen, auf eine regelrecht bizarre Art und Weise, weil den zweiten habe ich eigentlich nicht groß gespielt, oder den mag eh niemand. Der dritte war dann ein Prequel, der vierte war dann zwar wieder später, aber hat irgendwie nicht an viel angeknüpft und eine neue Figur eingeführt und immer so angeteasert, dass der vielleicht der Sohn oder besessen von dem Bruder von Dante ist oder sowas. Und der Bruder von Dante ist, was du unbedingt, wo du mir da mehr wissen willst, weil der in Devil May Cry so cool war im Dreier und kommt gar nichts, wird aber angeteasert irgendwie, dass es dann im nächsten Teil was wird. Und dann wird der nächste Teil das Reboot, das auch wieder komplett darauf pfeift. Und jetzt kommt dann der fünfte Teil, wo sie auch bislang überhaupt, wenn man das alles nur bislang teaser, wo auch wieder Nero im Vordergrund zu stehen scheint und irgendwie wieder anscheinend auch wieder eine weitgehend neue Story. Und mir denkst du ja, erzählt doch auch mal was zu Ende. Also wie wär's denn mal damit? Also Devil May Cry 3 hatte als Prequel eine abgeschlossene Story und der erste Teil auch. Aber alles andere war irgendwie so, ja, wir wollen es eigentlich nicht wirklich fortsetzen. Wir wollen euch eine Fortsetzung teasern, die später kommt. Und das jetzt seit 10 Jahren oder sowas. Also das ist eine absolut bizarre Serie, wo ich mir nicht erklären kann, wie das zustande kommt. Bei Devil May Cry 3 und 4, das war auch, glaube ich, der gleiche Game Director, der jetzt auch den fünften wieder macht, der auch sehr gute Spiele offensichtlich macht. Aber ich dachte so, mach doch einfach mal deine Story ein bisschen stringenter. Also das ganze Devil May Cry 4 fühlt sich an wie ein Vorgeplänkel zur eigentlichen Story, die dann nie kommt und auch nie kam später.
Vielleicht musst du einfach den Anime gucken, Maurice. Ja. Vielleicht ist das Videospiel einfach nicht das richtige Medium für Devil May Cry.
Der Anime erzählt ja auch wieder was anderes. Und dann, es gibt auch noch irgendwie einen Manga oder sowas, der auch wieder, also alles erzählt was anderes und nichts davon hängt irgendwie so wirklich geil zusammen. Und auch da ist es wieder so, es sind die Figuren, die dich bei der Stange halten, weil Devil May Cry einfach eine so lässige Coolness hat, dass du immer wieder gern in diese Welt reinschaust, obwohl die Welt selber ein völliges Schwachsinnskonstrukt ist. Also da gibt's nichts zusammenhängt, keine unterliegende Logik, warum auch diese komische Stadt im vierten Teil eigentlich aussieht wie eine mittelalterliche Stadt und die Bewohner auch alle so gekleidet sind, obwohl es ja moderne Technik in dem Spiel, in dem Universum gibt. Und im dritten bist du ja auch in der modernen Stadt unterwegs. Also es wird überhaupt nicht erklärt, wie all diese, also wie diese Welt irgendwie sich zusammenfügt zu einem logischen Ganzen. Keine Ahnung. Und fand ich immer bizarr, dass sie sich auch so partout weigern. Vielleicht sagen sie auch, das ist nicht wichtig, kann ich ja irgendwie so nachvollziehen, das ist ein Actionspiel, uns geht es nicht ums Worldbuilding, aber mir ist es wichtig und ich finde es doof.
Ja, japanische Entwickler, die sich einfach nicht an ihre eigenen Regeln halten wollten, ist ein gutes Stichwort, weil ich will unbedingt noch, bevor wir zum Abschluss kommen, ganz kurz über Metal Gear Solid 2 sprechen, weil das in meinen Augen eines der kuriosesten Sequels ist der kompletten Gaming-Geschichte, weil das einerseits genau das macht, was der erste Teil macht und andererseits alles das nimmt und komplett in die Toilette runterspült und den eigenen Fans den Mittelfinger zeigt. Und über dieses Spiel kann man so viel sagen und ich merke sowieso, dass wir bei dem Thema dringend noch eine zweite Folge brauchen, weil es noch so viele Fortsetzungen gibt, die wir nicht angesprochen haben. Aber das Spiel fängt ja, und das wussten die Leute ja auch damals nicht, es fängt ja an mit Solid Snake und die Geschichte kennen wahrscheinlich schon viele, aber das ist eigentlich der wahr gewordene Fantraum von allem, was die Leute wollten. Es ist Metal Gear Solid 1 mit einer neuen Grafik und dieser Tanker, der ist so abartig unfassbar detailliert gemacht. Die haben ja jede einzelne Flasche in diesen Regalen von Hand dahingesetzt, bevor es richtige so Physics-Effekte gab, die das automatisch übernommen haben, damit es sich so anfühlt wie so ein unfassbar gepolischtes Tech-Demo-Ding und alle Leute weghaut. Und sie teasern dir ganz viele so Stealth-Mechaniken an, dass die Gegner Schatten sehen und du dich mit Schatten austricksen kannst und so weiter und so fort. Also diese Tanker-Mission am Anfang von Metal Gear Solid 2, wo du als Solid Snake spielst, ist halt einfach der Inbegriff von allem, was die Fans wollten. Und dann dauert es dann eine Stunde und dann stirbt Snake. Und dann kommt Raiden. Ja? Und die hat genau das, was die Fans nicht wollten. Ja? Ein kompletter Gegenentwurf zu diesem Macho-Helden. Und du musst dann auch noch mal durch ein Tutorial durch. Dir wird noch mal alles beigebracht. Die ganze Steuerung, denkst dir, wer hat dieses Spiel geplaytestet? Ihr habt schon ein Tutorial gemacht. Jeder hat das gespielt. Warum müssen wir jetzt noch mal schauen, wie man die Ego-Perspektive benutzt und so? Aber das ist halt alles Taktik, weil dieses Spiel am Ende komplett mit allem bricht, was es jemals aufgebaut hat, den ersten Teil komplett neu in Perspektive rückt. Und ich kann da nicht drüber reden, ohne ein bisschen zu spoilern. Das heißt, wer von euch da draußen Metal Gear Solid 2 noch gar nicht gespielt hat, aus irgendeinem Grund, könnt ihr jetzt in 5 Minuten noch mal rein.
Ich habe das noch nicht gespielt.
Naja, okay. Ich werde es nicht detailliert spoilern.
Aber
von YouTube. Aber alle sagen ja immer, dass Metal Gear Solid 2 so ein postmodernes Spiel ist, weil es ein sehr tiefschürfender philosophischer Kommentar ist. Und das stimmt auch, weil am Ende sich halt erst diese KI, die dein Operator ist, ja, was du natürlich nicht weißt, du denkst, das ist ein echter Mensch, aber es ist in Wahrheit nur eine KI und die fängt an zu spinnen durch irgendein Virus und plötzlich wird die vierte Wand die ganze Zeit durchbrochen und dir wird ein Game-Over-Screen gezeigt und plötzlich springst du ins Menü und sonst irgendwas und du bekommst die ganze Zeit merkwürdige Funkrufe, alles bricht so auseinander, diese Realität bricht auseinander. Und das ist das, was alle auch kennen, dass es so diese Fourth-Wall-Breaks gibt. Aber das Spannende ist eigentlich, dass in Wahrheit es am Ende darum geht, unsere postmoderne Gesellschaft zu kommentieren, philosophisch. Die, gegen die du kämpfst, sind eigentlich die wahrgewordene Idee von Tradition. Also eine KI, die, wie sie selbst sagt, in der Ursuppe der amerikanischen Regierung im Weißen Haus entstanden ist und alles verkörpert, was die Gesellschaft stark gemacht hat, den ganzen Fortschritt verkörpert. Und die will gerne diese ganzen Datenmengen, die im Internetzeitalter hochkochen, kontrollieren, um sicherzustellen, dass die nächste Generation nicht in der völligen Beliebigkeit ertrinkt der Werte. Weil es gibt ja keine großen Erzählungen mehr. Das Christentum und Religionen und so weiter sind gescheitert und der Kapitalismus ist gescheitert, der Kommunismus ist gescheitert und jetzt kommt eine Ära, in der die Leute eigentlich gar nichts mehr haben, wo sie sagen können, das ist die einzige Wahrheit. Und das Internet wird zu einer Zeit führen, in der einfach nur noch ganz viele Informationen das alle überfluten und niemand mehr weiß, was er machen soll. Und wahrscheinlich wird dann die Rechte wieder stark, Traditionalisten werden wieder stark. Und auf der anderen Seite gibt's Gegenmeinungen, die alles dekonstruieren und kaputt machen wollen und so weiter. Also das alles steckt in diesem Spiel drin. Und du denkst dir, Moment mal, ist das nicht eigentlich ein Spiel, wo ich einen Agenten spiele, der gegen Terroristen kämpft? Was zur Hölle passiert hier gerade? Und beim ersten Spielen versteht das, glaube ich, niemand. Und ich finde, das ist so ein Kuriosum und vor allem so mutig, hinzugehen und zu sagen, ja, wir nehmen einfach die Hälfte von unserem Spiel und machen da was, einfach irgendwie was, ja. Ich hab letztens erst ein Werk gelesen von Foucault und ich glaube, das baue ich jetzt einfach als Dialog um, so ein bisschen so Sokrates-mäßig und das machen wir dann in unser Agentenspiel rein und gucken mal, wie die Fans reagieren. Ja.
Ich fand das tatsächlich auch faszinierend. Ich habe es ja nicht gespielt, aber ich habe mir mal so das auf die billigste Art und Weise, es mir angeeignet, wie es geht. Ich habe mir das Ende auf YouTube angeschaut, weil ich damals Sequenzen brauchte für mein Video zu den 5 schlimmsten US-Präsidenten der Geschichte. interessanterweise zum Anlass der Wahl von Donald Trump, der das Resultat der Ära ist, die das Spiel beschreibt, nämlich, dass lauter Müll ins Internet gepostet wird und es keine moralische Instanz mehr gibt. Und fand es tatsächlich faszinierend, wie akkurat dieses Spiel der PlayStation 2-Ära das moderne Internet vorhergesagt hat. Also, dass du hörst dem Gegner in dem Spiel zu und denkst du so, ja, das wäre eine totalitäre Schreckensherrschaft, was er da aufbaut, aber trotzdem eigentlich gar keine so schlechte Idee. Weil dann gehst du in irgendein Gaming-Forum und denkst dir so, ja, ihr könntet die Patriots gebrauchen, weißt du, die einfach euren ganzen Scheiß hier einfach mal löschen, einfach mal weghauen, ne, euren ganzen Nonsens da. Natürlich meine ich damit nicht unsere lieben Podcast-Kommentatoren, die nur großartige Sachen schreiben. jeder kann sich da jetzt sein Feindbild reininterpretieren in meine Aussage. Jeder denkt bestimmt gerade an irgendwas anderes. Ja, das sind die Deppen im Internet, die ich nicht will. Aber ich finde die Beschreibung eben des Spiels, man kann da sehr viel wiedererkennen von dem, was heute tatsächlich passiert.
Ja.
Also, und das fand ich auch sehr faszinierend.
Man muss da natürlich einwerfen, dass so die Philosophie, die postmoderne Philosophie der 70er auch schon sehr präzise Tendenzen angekündigt hat, die uns halt heute betreffen, also diese Entwicklungen schon vorhergesagt hat. Und das als Game Designer zu entdecken, ist zwar schon cool, aber ich finde es auch einfach so mutig, das in einem Spiel so zentral einzubauen und zu riskieren, alle Spiele abzuhängen, dass so einfach ein Kassenschlager hätte werden können, wenn du es anders gespielt hättest, was ja dann Metal Gear Solid 3 gemacht hat. Mhm. Das war ja einfach eine saupackende Agentengeschichte im Kalten Krieg, spielmechanisch an vielen Punkten verbessert, aber die Leute haben es geliebt. Und der zweite Teil war aber so viel mutiger. Und das ist halt was ich krass finde. Wenn du bewusst hingehst als Game Designer und so sagst, ich verwerfe die sichere Idee, weil ich lieber was Verrücktes ausprobieren will, um ein Kunstmonument zu erschaffen, über das die Leute in 15 Jahren noch sagen werden, wow, das ist immer noch relevant, das ist immer noch politisch interessant, weil es genau um die Fragen geht, die auch heute viel diskutiert werden. Ja, dass, wie viel von dem in unserer Gesellschaft relativ ist. Ja, bestimmte Angaben zu Geschlechteridentitäten, zu gesellschaftlichen Identitäten, kulturellen Identitäten, das alles in Frage gestellt hat und gesagt hat, das ist alles relativ, das ist alles konstruiert, das sind alles Wissensgebilde, die man einordnen, analysieren und auch auseinandernehmen kann, wenn man das möchte. Und auch vorherzusagen, dass das zu Problemen oder zu Konflikten führen wird zwischen verschiedenen politischen Gruppen und so. Ich finde das, immer noch grandios, dass das Spiel das, wie du sagst, Maurice, in der PlayStation 2-Ära gemacht hat. Und das würde ich mir gerne häufiger für Fortsetzungen wünschen. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein Ausnahmesequel. Und selbst Kojima ist ja dann davor zurückgewichen, das im nächsten Teil nochmal so zu machen.
Das klingt ganz schön anstrengend. Ja. Wenn man es jetzt so hört, also nicht, was du sagst, es klingt absolut faszinierend, entschuldige, sondern das Spiel klingt ganz schön anstrengend dann natürlich an dem Punkt. Also, spannende Sache. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
Ich finde es gut. Die Sache ist, ich würde jetzt gern auf dieser positiven Note enden, aber leider haben wir die offensichtliche negative Note, die in diesem Podcast noch fallen muss, bislang nicht erwähnt, denn wir können nicht über schlechte Sequels reden, ohne nicht auch mal Dragon Age 2 in den Raum geworfen zu haben. Das... mit Abstand, also da ist ja Master of Orion 3 noch großartig dagegen. ich habe selten, die Sache ist, ich habe schon mal drüber gerantet, glaube ich, in diesem Podcast, aber eine gute Fortsetzung trägt ja auch das Herz dessen, was vorankam und was gut war, fort. Und ich bin sicher, ihr alle hört vor allem deswegen, weil wir ranten über Sachen. Und Dragon Age 2 ist vor allem, auch das ist die Fortsetzung, wo ich gerne mal Mäuschen gespielt hätte, reportagemäßig, weil es ist ja nicht so, als wäre Dragon Age 1 kein durchschlagender Erfolg gewesen. Hat sich millionenfach verkauft. Die Kritiker haben es durch die Bank geliebt. Ich glaube, es hat eine 90 auf Metacritic oder eine 91 sogar. Es hat alles richtig gemacht. Alle haben gesagt, das ist das BioWare, das alte BioWare wieder voll da. Und dann haben sie sich irgendwie gedacht, so ja, Rollenspieler haben ja bekanntlich ein kurzes Gedächtnis. Wir müssen ganz schnell eine Fortsetzung raushauen, sonst wird sich an den Namen Dragon Age niemand mehr erinnern. Denn es erinnert sich auch niemand mehr an den Namen Baldur's Gate. Wir haben gesehen, wie schnell unsere Spiele vergessen werden. Deswegen machen wir jetzt ganz schnell einen zweiten Teil. Und am besten, ja, also weniger Charaktermöglichkeiten wären schon mal gut, weil ich glaube, das mögen die Leute nicht so. Vielleicht auch, die taktische ISO-Perspektive ist ihnen, glaube ich, auch nicht so wichtig. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und vielleicht noch, wir setzen die Story auch nicht fort, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja nicht, dass die Leute, die den ersten Teil gespielt haben, irgendwie was wissen müssen. Wir machen einfach eine Parallelstory von Leuten, die dir absolut nichts sagen. Und neuer Grafikstil wäre auch ganz gut. Am besten ein bisschen heller, ein bisschen bunter, weil düstere Fantasy ist nicht mehr im Trend. Also, und du denkst dir so, was hat euch denn geritten? Also, ihr habt alles, also alles, was der Einser gemacht hat und was euch ja bestätigt wurde. Also alle haben gesagt, ja, gut so. Und dann habt ihr, das Gegenteil davon wäre vielleicht ganz gut.
Ja, das ist ein geschickter Kommentar auf moderne Spieleentwicklung, der dir entgangen ist. Nein, das war natürlich, das ist halt das Klassische, was passiert, wenn man Plattformsprünge vorhat. Weil das erste Dragon Age ist schon ein sehr eindeutiges PC-Spiel. Mhm. Das auf die Konsole zu bringen,
Hat nicht gut funktioniert.
PC, und Konsole-Port
war nicht gut.
Ja. Und ist auch klar, warum. Ja, weil das halt sehr auf Maussteuerung ausgelegt ist, auch mit seinen Taktikkämpfen und so. Und dann denkt man sich so, was kann man denn verändern, damit man das mit dem Gamepad steuern kann? Ich meine, ich habe vorhin schon über Halo Wars gerantet. Ja. Ja, also die Gamepad-Steuerung hat viel Gutes hervorgebracht, gerade für Halo, hat aber auch viel Böses hervorgebracht, gerade für Dragon Age und andere Serien. Und ja, also es war halt so ein... Weißt du, das alles, ja? Also ich würde ja sagen, all das wäre akzeptabel. Ich fände es akzeptabel, wenn sie Dragon Age benutzen für ein Rollenspiel, was eher actionfokussiert ist. Ich fände es akzeptabel, wenn sie irgendwie dir tatsächlich da ein bisschen weniger Charaktervielfalt anbieten würden, solange es eine gute Geschichte erzählt und nicht Schauplätze recycelt.
Ja.
Weil das, finde ich, ist eigentlich das Verbrechen von Dragon Age. Ich finde sogar die Geschichte gar nicht so übel. Das Ende mit Anders, wenn er dir dann in den Rücken fällt oder diese Magiebombe da zündet. Ups, Spoiler.
Ja, Gott. Aber wer will das durchspielen?
Ja, nee, ist auch kein so großer Spoiler, weil das da auch wiederum schließt ja der dritte Teil jetzt auch nicht wirklich an. Zumindest nicht komplett.
Ja, Dragon Age ist auch so eine Serie, die das ja mit Morrigan machen wir dann irgendwann im dritten Teil mal
auch
weiter.
Auch mit dem Kind von Morrigan, wo es dann irgendwie in einem Nebensatz aufgegriffen wird in Inquisition ganz und sowas. Bizarre. Ist auch komisch.
Aber sprich weiter.
Aber wie gesagt, das Ende von Dragon Age 2 fand ich fantastisch. Also das fand ich auch wirklich gut, dann diesen Twister nochmal einzubauen. Aber dieses Schauplatz-Recycling ist ein unverzeihliches Verbrechen. Und das ist natürlich der Entwicklungszeit geschuldet, ja, weil natürlich muss innerhalb von 2 Jahren ganz schnell noch ein Dragon Age rauskommen. Aber wie man, irgendjemand muss es doch approved haben. Ja? Irgendjemand muss da gesessen haben und gesagt haben, ja, das war eine gute Idee. Ja, also so,
das fällt keinem auf.
Dungeon ist Dungeon. Ja? Dann steht halt, einmal steht es fast links, einmal steht es rechts, einmal kannst du links rumlaufen, einmal rechts, das ist alles unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
Und das ist halt die Sache, die ich eben nicht kapiere, weil ich mir denke, so, ja, ich meine, man muss doch einrechnen, wenn man es so grundlegend umbaut, das Spiel, dann braucht es auch mehr Entwicklungszeit. Ja. Und es ist BioWare, es ist EA. A, die haben Geld. B, die Marke war etabliert als großes Ding. C, sie hatten auch noch Mass Effect als zweites Standbein. Es gab halt absolut keine Notwendigkeit, dieses Spiel so schnell rauszuhauen. An Dragon Age 1 haben sie ja, glaube ich, irgendwie 5 Jahre oder sowas geschraubt. Ja. Da haben sie ja ewig an die Welt entwickelt und sowas. Und dann, da kam ja, nach 3 Monaten kam ja dieses Add-on raus oder sowas. Also richtig absurd rasant. Mhm. Und dann Dragon Age 2, das waren, glaube ich, nicht mal 2 Jahre. Ich glaube, es waren 1,5 Jahre oder sowas. Also bizarr eben. Und wie du sagst, also auf jeden Fall hat natürlich die Konsole da eine Rolle gespielt, aber ich finde, das erklärt halt längst nicht alles. Das erklärt nicht die Entscheidung, eine neue Hauptfigur zu machen. Warum spiele ich nicht weiter die eigentliche Geschichte? Warum finde ich nicht die Sachen raus, die mich doch jetzt interessieren nach dem ersten Teil? Also ich finde, da scheitert es eben schon. Selbst wenn ich für sich vielleicht gut war, es scheitert, finde ich, als Story-Fortsetzung komplett. Ja. Weil es einfach nicht, ich will auch nicht nochmal irgendwas während dieser Invasion, die ich schon zurückgeschlagen habe, erleben. Mhm. Das hab ich doch schon hinter mir. Hat auch die Inszenierung halt immer nicht so toll. Dann den Stil, finde ich. Man kann durchaus argumentieren, dass Dragon Age 1 ein bisschen generisch war vom Stil her. War jetzt wirklich nicht die originellste Fantasy-Welt. Aber muss eine Fantasy-Welt ja auch nicht sein. Game of Thrones ist auch nicht originell in der Optik. Es ist cool und das reicht. Da muss man nicht alles mit diesen komischen, simplen, geometrischen Formen, dass jede Rüstung irgendwie gefühlt nur aus Dreiecken gebaut ist, was sie da hatten. Und auch irgendwie alle Sachen, wie heißen sie denn? Die Darkspawn sehen einfach komplett anders aus auf einmal. Eine komplett andere Rasse optisch. Und also so Sachen, dass es halt auch ein bisschen weniger taktisch wird vom Gameplay her, lasse ich mir irgendwie gerade noch angehen. So, ich mag ja auch ein Witcher, das ja auch kein Taktikrollenspiel ist. Aber ich finde, sie haben halt auch bei allem anderen, wo es nicht nötig war, Story, Ton, sonstige Rahmengerüste wie eben Handlung, Charakter. Auf der Konsole kannst du ja auch einen Zwerg oder Elf spielen. Das ist nicht so, als wäre das, mit dem Gamepad kann ich keinen Elfen mehr spielen. Ich muss jetzt ein Mensch sein. Solche Sachen, das kann ich nicht verstehen. Und für mich war auch vor allem, darüber habe ich schon oft geredet, deswegen ist es nur in Kürze, für mich war halt schlimm, dass sie damit, das BioWare stand an dieser Weggabelung, machen wir mehr wie Mass Effect oder mehr wie Dragon Age weiter. Mass Effect, das moderne Rollenspiel, Third Person, Action, Dialograt, keine vollen Texte mehr. Dragon Age, das Oldschool Baldur's Gate Ding. Hätte auch nicht dagegen gehabt, wenn sie es einfach parallel weiterentwickelt hätten, aber sie haben dann gesagt, nee, lass uns lieber, wir brauchen kein Oldschool Ding mehr, lass uns lieber beide Dinge modern machen. Und wenn ich das jetzt so sage, ich habe mir gedacht, ja klar, das klingt nach einer smarten Business-Entscheidung, aber andererseits, wenn du heute anschaust, wie die Oldschool-Rollenspiele auf den Markt zurückdrängen, denke ich mir, da war schon noch ein Markt da, den ihr ignoriert habt. Und das fand ich, da ist für mich halt, mit Dragon Age 2 ist für mich die Weiche gestellt worden für das heutige BioWare, für Mass Effect Andromeda, für Anthem. Da ist die Entscheidung, finde ich, gefallen. Davor ging, könnte es noch in beide Richtungen gehen. Und damit ist diese Entscheidung gefallen. Deswegen ist das für mich auch historisch gesehen die katastrophalste Fortsetzung, die je entwickelt wurde, weil sie nicht nur eine Serie ruiniert hat, sondern auch noch ein ganzes Entwicklerstudio gleich mit.
Dabei fand ich die Idee eigentlich interessant, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt so ein urbanes Rollenspiel, weil dieses düstere Setting hat es eigentlich hergegeben. Mhm. Also eine richtig dreckige Großstadt, meinetwegen ähnlich wie auch in dem Thief-Reboot, ja. Diese riesige City. Mhm. Das Thief-Reboot war nicht gut, aber
nein.
Das Szenario, also das Drumherum, diese Stadt, ich finde solche spätmittelalterlichen City Sprawls, wie man sie eigentlich eher aus einem Cyberpunk-Szenario kennt, die halt überdimensioniert groß sind, finde ich spannend als Setting. Und da hätten sie eigentlich die Chance gehabt. Und ich finde auch, es kann durchaus eine super Idee sein, den Cliffhanger vom ersten Teil zu ignorieren und eine ganz andere Geschichte zu erzählen, wenn das am Ende sich zu was Coolem verbindet. Ja, das ist auch, Metal Gear Solid hat das ja auch so gemacht. Nach Metal Gear Solid 2 wollte jeder wissen, was dieses Chaos am Ende jetzt soll, weil so viele Fragen offen waren. Und dann gehen sie im dritten Teil zurück in die 60er. Ja, mhm. Und machen einfach ein Prequel. Und dann der vierte Teil hat es ja eigentlich dann genau das gemacht, was jeder nach dem zweiten Teil wollte, war aber eigentlich schlechter als der dritte Teil, der sag ich mal, ähnlich wie die Prequel-Trilogie so eine Grundlage geschaffen hat, aus der du die alten Metal Gear Solid-Teile in einem ganz neuen Licht gesehen hast. Ja. Mhm. Das kann super cool sein, war es aber im Fall von Dragon Age 2 halt nicht. Also ja. Ich finde ganz grundsätzlich die Idee nicht blöd, Aber alles, was sie daraus gemacht haben, war halt für die Füße. Und so
ja, ist manche Ideen waren gut. Auch diese Rahmenstory mit Varric, dass die Story, die du erlebst, quasi eine Legende ist, die erzählt wird.
War eine
wird
schöne Erzählweise, ja.
Manchmal spielst du dann erst so das übertriebene Legendäre und dann das Echte. Sie haben halt das Legendäre auch längst nicht genug übertrieben. Da hätte man viel mehr rausholen sollen. Ja. Ja, das ist halt dann irgendwie, die Frauen haben leicht größere Brüste und du kämpfst gegen zwei Oger statt einen. Ich hätte halt angefangen, irgendwie auf einem ausbrechenden Vulkan erledigst du einen Drachen oder sowas und dann, nee, in echt bist du nur aus diesem Dorf geflohen. Das wäre witzig gewesen.
Das wäre aber auch viel Arbeit gewesen.
Ja, natürlich, genau, das ist das Problem. Ja, noch jemand was zu Dragon Age oder wollen wir nach dieser deprimierenden Episode für heute ins Bett gehen?
Ich glaube, wir sind massiv über der Zeit, aber wir hätten alle noch so viel zu sagen.
Ich nur einen Halbsatz zu Dragon Age, vielleicht ist die 2 auch ein großes Problem dabei, weil wenn es einfach Dragon Age The Adventure of, keine Ahnung wie er hieß, geheißen hätte.
Hawk,
genau. Wäre es schon mal wieder ein Schritt weniger schlimm, ja, so wie das Sacred stimmt. 3, ja, wenn es irgendwie Sacred Hackens Action Slay geheißen hätte, wäre es auch weniger schlimm Chroniken gewesen.
Von irgendwas oder sowas.
Ist ja, genau, eben. Also darüber habe ich mich auch schon mit vielen Publishern und Entwicklern tatsächlich gestritten, die dann sagten, ja, aber die Marktchancen, wenn wir die Fortsetzungszeit hinterschreiben, sind noch niedriger, wo ich gesagt habe, die Marktchancen für eine weitere Fortsetzung sinken gegen null, wenn ich mir das anschaue, was ihr jetzt als neuen Teil rausgebracht habt. Also, okay, gut, aber das ist was anderes.
Da ich will, noch ein interessanter Punkt dazu, gut. Oder willst du noch...
Nein, ich wollte nur was Lustiges sagen, was ich mir aufgeschrieben habe, das bringt
dann
zum Schluss.
Aber finde ich, ein bisschen eine Kehrtwende eingeschlichen zu haben,
ja,
dass die Leute heute gerne genau umgekehrt titeln. Zum Beispiel die Witcher-Leute haben ja bewusst die 3 im Logo nicht als 3 gestaltet, das heißt diese 3 Kratzer, dass sie auch einfach als Teil der Artwork gelten können, damit du nicht siehst, Witcher 3, ich muss 1 und 2 gespielt haben. Mhm. Und auch sonst, die Siedler heißt einfach nur wieder die Siedler, was unglaublich nervig ist für uns Spieljournalisten, die darüber schreiben müssen. Tomb Raider heißt auch nicht Tomb Raider 8 oder sowas. Das neue Battlefront heißt auch wieder nur Battlefront. Also heute ist mehr diese Denke, wir wollen besser nicht voraussetzen, dass der Spieler die Vorgänger gespielt hat. Wir nehmen schon noch den Namen. Ich meine, auch Dragon Age hat er später auch so gemacht. Dragon Age Inquisition heißt ja, glaube ich, nicht Dragon Age 3 Inquisition.
Nee. Nein,
sondern nur Dragon Inquisition. Age Inquisition.
Ja, genau.
Also, und auch Mass Effect Andromeda und lauter so. Also heute ist das ganz anders.
Assassin's Creed hat ja auch jetzt schon seit 5 Jahren, glaube ich. Also 4 war ja der letzte offizielle.
Völlig richtig.
Ja.
Selbst den nennt man eher einfach Black Flag. Stimmt, Assassin's Creed 3 ist der letzte, ist ja auch Teil der ursprünglichen Trilogie, aber ist der letzte, den man so bezeichnet.
Und davor hatten sie ja auch 2 Teile, die nicht nummeriert waren. Aber dann muss man auch einfach sagen, das ist halt Teil des Problems, weil Assassin's Creed sich auch nicht als, also es setzt halt nicht fort, sondern es gibt dir nur ein neues Assassin's Creed.
Das ist ja auch sinnig, das stimmt, weil 1 bis 3 waren noch die wirklich, was man davon halten mag oder nicht, wie sie am Ende geworden ist, aber es war eine zusammenhängende Story und dann Black Flag eigentlich hätte schon gar nicht mehr Assassin's Creed 4 heißen sollen.
Ja.
Und jetzt kann Micha noch seine lustige Sache erzählen, dann enden wir auf einer positiven Note.
Nee, es ist eine negative Note. Nämlich, das hatte ich mir zum Mass Effect Orion 3 aufgeschrieben, aber es ist einfach zu gut, um es nicht erzählt zu haben. Es war nämlich auch in dieser Steam-Rezension drin, die ich gerade erwähnt habe, die meine Perspektive darauf wieder ein bisschen korrigiert hat tatsächlich. Sie hat sie ja dann auch wieder entkorrigiert mit einem letzten Halbsatz, der dann drin stand, wo dann stand, es sei schon klar, dass die Spielmechanik von Mass Effect Orion 3 auch nicht so toll sei, weil zum Beispiel man für Orbitalstationen, für Raumstationen, auch da müsse man ja Triebwerke einbauen, was viele Leute kritisieren als unlogisch, aber es sei doch ganz easy, man muss doch einfach nur die Geschwindigkeit des Raumschiffs auf 1 setzen, nicht auf 0, das funktioniert nicht auf 1 und dann nehmen die ja keinen Raum weg. Und das fand ich, ist die schönste Entschuldigung für schreckliche Spielmechanik, die ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Also bin ich froh, dass weiterhin zu verachten das Spiel.
Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge machen zu weiteren Folgen.
Das ist so Meta!
Eine Fortsetzung zur Fortsetzungsfolge.
Aber wir ändern Sachen. Dann sitzen hier andere Leute, aber nur zum Teil. Ja, vielleicht machen wir dann, vielleicht wird einer von uns ausgetauscht oder so und es wird alles dezent ein bisschen anders.
Wir nennen sie auch nicht so. Wir nennen sie nicht die besten Fortsetzungen Teil 2.
Doch.
Wir nennen sie irgendwie die besten Fortsetzungen Chronicles. Und es ist ein Prequel. Es ist ein Midquel. Es findet mitten in dieser Diskussion statt. Zwischen irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir gerade sagen, Demi, jetzt kommen wir irgendwie zu Shootern zurück, dann bevor wir zu den Shootern kommen, haben wir noch eine Stunde andere Sachen diskutiert.
Finde ich super.
Die dann da reinkommen.
Oh Gott, das ist gut.
Wir machen auch so ein Makeover. Also Maurice ist dann aber dann so ein super edgy Shooter-Experte mit einem Bandana, so ein 90er.
Wir haben gemerkt, dass so ein komischer Oldschool-Nerd einfach die Zielgruppe nicht mehr anspricht.
Ja.
Markttests haben ergeben, dass lieber so ein hipper, junger Typ hier sitzen sollte, der halt irgendwie ja, Fortnite, Fortnite finde ich geil, Jungs, ja, ne? Battle Royale.
Und dann in 7 Jahren diskutieren die Leute, wie konnten die entscheiden, warum haben die den alten Maurice weggemacht? Ja. Das war der Beste, ja? Ja. Ich wollte ihn, weil der so, der hat halt seine Nische da gehabt und es war alles super
ich
und so.
Ich färbe mir auch noch die Haare bis zum nächsten
ja.
Mal. Ist
ja.
So, ist auch langweilig, braun sind sie jetzt. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, welche Haarfarbe ihr euch wünscht, dann schauen wir mal. Und,
oh Gott.
Okay. Ja, und wenn ihr natürlich, die Sache ist, jetzt natürlich nach dieser, nachdem wir diesen grässlichen Entwicklerbrauch schon angewandt haben, verlangen wir von euch natürlich auch quasi eine Vorbestellung, denn ihr sollt uns jetzt schon ein Plus-Abo geben, damit diese Folge, nachdem wir jetzt diesen Cliffhanger gemacht haben, wir sollten jetzt auch, wir enden gleich noch mit mitten in einer Diskussion, ich komm gleich noch.
Ich muss auch noch was ankündigen dann.
Dann kündige, danach wir noch mal einen Cliffhanger. Genau, müsst ihr uns noch ein Plus-Abo geben, denn sonst kommt ja die nächste Folge vielleicht nie und dann endet diese Sache hier wie ein Quantum Break. Also
richtig.
Ihr werdet nie erfahren, ja, wie es weitergeht.
Komplett offen, aber ja, vielleicht aber doch. Ja. Alle Infos zu Plus gibt's unter www.gamestar.de/plus. Wir können eine Sache ankündigen. Man kann nämlich zumindest Maurice und mich live treffen. Dimi, du musst leider da zu Hause bleiben und Assassin's Creed testen oder sowas. Schreckliches. Ja. Schreckliches, wirklich. Wir werden aber am 28. September, ich hoffe, das ist jetzt das richtige Datum, nee, der 29. September, der Samstag, ja, auf der Eurogamer Expo in Berlin sein und dort um 13 Uhr einen Live-Podcast machen. Das Thema wird noch nicht verraten, weil wir auch noch mehrere Themen zur Auswahl haben, aber es steht einfach noch nicht fest.
Cliffhanger!
Aber genau, da sind wir vor Ort. Das wird es natürlich hinterher auch als ganz normalen Podcast geben, so die Audioaufnahme mitmacht. Aber da kann man uns mal beim Original diskutieren quasi sehen. Mit einem Hologramm von Dimi oder einem Pappaufsteller, weil wir so werden dich vermissen tatsächlich.
Ja.
Ja. Ja, du wirst uns fehlen.
Danke.
Auf jeden Fall. Denn es war auch sehr schön, dich heute mal wieder dabei zu haben und wieder in der Originalrunde zu diskutieren. Eine echte Fortsetzung halt. Und es war auch sehr gut, Dimi heute dabei zu haben, denn er hat mich noch auf ein Spiel hingewiesen, das, auf das ich gar nicht selbst gekommen bin, obwohl es offensichtlich ist, dass ich es erwähnen sollte in diesem Podcast, nämlich eine der überflüssigsten Fortsetzungen aller Zeiten, die ich trotzdem klasse fand. Und zwar Cliffhanger.
Geil. So gut. So gut.